willkommen. Wir haben den 25. Februar, wir haben einen Montag, es ist wunderschön sonnig draußen und wir sind in der Podcast-Höhle. 14.14 Uhr. Wie geht es Ihnen, Herr Wiedergold?
Mir geht es sehr gut, danke der Nachfrage. Wie geht es Ihnen?
Auch ganz gut, danke der Nachfrage. Bei dem Wetter kann es einem nur gut gehen, finde ich.
Ja. Was sagen Sie denn zu den Rassismusvorwürfen gegen True Fruits?
Ah, gehen wir direkt in medias res, wie man sagen würde.
Niemand sagt das.
Stimmt, sagt tatsächlich niemand. Wir haben eine Hörerfrage bekommen, könnte man sagen.
Muss anonym bleiben.
Muss anonym bleiben. Fängt mit P an. Ich wollte es anonymisieren. Fängt nicht mit P an. Jedenfalls. Boah, das ist voll der verrückte Einstieg. Okay, machen wir mal so. Klatsch, Arschbombe rein
ja, ins hast Thema. Hast du was davon gehört?
Oder True Fruits, ja, habe ich was davon gehört. In verschiedenen Podcasts. Aber
in anderen Podcasts?
Selbstverständlich.
Was haben die denn so gesagt?
Also erstmal kurz vielleicht, das Problem ist, ich habe mich selber nicht eingelesen, habe selber davon nicht viel mitbekommen.
Ich auch nicht.
Ich kann ja nur mal meinen absolut unrecherchierten Wissensstand schildern. Und zwar True Fruits, der beliebte Smoothie-Hersteller aus Bonn. Die coolen Jungs von nebenan, dachte man sich bis jetzt immer. Aber nein, halt, was ist da? Ein Skandal, ein Shitstorm.
Mal wieder.
Nee, vor, ich glaube, 2-3 Jahren oder so waren die schon mal in der Kritik. Da wurden relativ eigentlich waren sie nicht so hart, aber es wurden Sexismusvorwürfe quasi erhoben, weil es irgendwie so ein bisschen darum ging, hier erst schütteln, dann Samen und die haben halt so versucht, so ein bisschen provozieren mit so halbwegs unwitzigen.
Hintergrund war ja, die haben einen Smoothie rausgemacht mit Chiasamen.
Korrekt.
Und haben dann so fette Plakate überall hingehangen, wo stand Samenerguss oder irgendwie.
Genau.
So. Und dann auf der Rückseite vom Smoothie konntest du nach Sachen nachlesen. Und das war das, was du jetzt gerade beschreibst, oder?
Nachlesen? Nee, das war auch ein Titel. Also es gab auch mehr, es gibt so mehrere, die auf den Werbeplakaten standen, auch so mehrere, war dann irgendwie so in der U-Bahn hing dann irgendwie, ach, ich hab's gar nicht genauso im Kopf, aber irgendwie. Keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwas, so Sexismus-Kram, so ein bisschen angehaucht. Also
doppeldeutig hoch 1000.
Genau. Ja. Ich persönlich würde sagen, nicht so schlimm, kein so großer Skandal, aber auch nicht so mega witzig. Also ich fand es eher ein bisschen fremdschämig, so würde ich sagen.
Ja.
Aber kann den Gedanken dahinter verstehen. Natürlich reden die Leute dann drüber und guck mal da und voll doppeldeutlich. Und die können sich immer rausreden mit, naja, das war ein Smoothie mit Chiasamen. Was wollt ihr denn? Die Gedanken sind nur in eurem Kopf, wenn ihr was Dreckiges denkt. So wie das Kinder halt manchmal machen, ne? Aber vielleicht nicht Firmenbesitzer. Das war, glaube ich, vor einiger Zeit schon mal. Und wenn ich jetzt nicht völlig falsch bin, es kann jetzt völlig falsch liegen, aber dann kam doch, sind die neuesten Kritiken nicht wegen irgendwie Rassismus dann, weil es irgendwie ein schwarzer Smoothie war und dann irgendwelche schwarzen Sachen drauf standen?
Hier Zitat, also Bild von dem Smoothie, der halt so eine schwarze Verpackung hat und der Satz ist, schafft es selten über die Grenze.
Gut. Dann war es sogar noch heftiger, als ich dachte. Ich dachte, es wäre irgendwie
also ich guck
stirbt im Film immer zuerst oder so. das ist ja schon relativ konkret und relativ heftiger.
Noch mehr Flaschen aus dem Ausland.
Echt?
Ein anderer.
Krass.
Ich weiß nicht, ob das gefaked ist. Kann sein, dass das alles fake ist.
Vielleicht ist das jetzt fake und wir machen hier Fake News, aber ich glaube, das wird schon irgendwie vielleicht so sein.
Ich gucke gerade einfach nur bei
Bilder.
Bei Bilder, Google-Bilder.
Achso, meinst du, das sind vielleicht Leute, die jetzt übertrieben haben?
Eure Heimat braucht uns jetzt.
Sicher, dass das nicht jetzt einfach Leute sind, die das vielleicht
kann sein.
Ich auf die Schippe nehmen?
Ich guck mal.
Jedenfalls merkt ihr ja, das ist so ein bisschen der Vibe, der davon so ein bisschen rüberkommt.
Achso, hier ist noch eins, unser Quotenschwarzer.
Genau, den hatte ich im Kopf. So.
Aber der ist echt anscheinend, also das ist
ja,
wirklich was.
Den habe ich auch im Kopf gehabt. Und man kann natürlich jetzt sagen, ach, das ist Humor. Meinungsfreiheit, keine Ahnung, was Leute bei sowas immer behaupten. Ich persönlich finde es einfach irgendwie nicht sonderlich witzig, nicht sonderlich innovativ und weiß ich nicht. Ich finde es aber auch jetzt nicht so hart schlimm. Mhm. Also ich finde es aber auch nicht so, dass man sagen muss, oh nein, die ganze Firma muss man boykottieren. So wie bei H&M damals, weißt du noch? Die dieses T-Shirt hatten mit the only bla bla, der Affe im Dschungel. Ape in the Jungle oder so.
Mhm.
Und das dann das T-Shirt zu einem schwarzen Kind angezogen haben für die Werbung, wo man sagt, ja, marketingmäßig nicht, sondern nicht clever und vielleicht auch bewusst, um provozieren, um in die Schlagzeilen zu kommen, bewusst irgendwie so rassistisch, bla bla bla. Ich finde es irgendwie ein bisschen unspektakulär, unlustig und schwierig. Aber ich glaube, das Problem ist ja eigentlich, weswegen die Leute sich jetzt so aufregen, ist, dass als dann so der Shitstorm größer wurde, sie nicht gesagt haben, ja gut, wir sind ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, sorry, wir haben das irgendwie nicht so, wollten das nicht, wir wollten einfach ein bisschen witzig sein, I'm sorry. Nein, die Antwort war quasi eher, ja, kommt mal auf euer Level klar, wir sind lustig, ihr nicht, ihr checkt gar nichts, wir entschuldigen uns nicht, ihr seid doof, gefühlt, zusammengefasst. Also ich glaube, das Problem ist, was den Leuten gefehlt hat, war so ein bisschen die Einsicht, dass sie dann gesagt haben, okay, ja, war vielleicht ein bisschen zu viel. Und ich finde das nämlich eine spannende Diskussion, die man führen kann in der heutigen Zeit, wo ja dann auch irgendwie Regisseure zurücktreten, wo wir ja heute Nacht die Oscars hatten, wo Regisseure quasi zurücktreten oder abgesetzt werden, weil sie mal irgendwelche rassistischen Tweets geäußert haben, die irgendwie im witzigen Kontext gemeint waren und 10 Jahre später deswegen irgendwie zurücktreten müssen oder entlassen werden von Disney oder wie auch immer. Ich finde das ein spannender Punkt, worüber wir ein bisschen reden können. Wie sehr, wer bestimmt, ab wann es Rassismus ist? Wer bestimmt, ab wann man sich beleidigt fühlt? Wer bestimmt, was man da darf und was nicht? Weil man ist ja immer ganz schnell dabei, dass irgendwelche Vollidioten rufen, das ist die Meinungsfreiheit. Ich darf doch alles sagen, was ich will. Oder gibt es da Grenzen? Ja, das finde ich einen spannenden Punkt. Jetzt habe ich lange geredet, du hast viel recherchiert. Was ist los?
Ach so, ja, ich habe jetzt natürlich nicht diesen, du hast jetzt einen Sprung gemacht, den habe ich natürlich nicht antizipieren können in meiner Recherche, aber nochmal zum Thema True Fruits, ich habe gerade so ein bisschen das Statement von denen nochmal gelesen.
Habe ich es richtig zusammengefasst?
Ja, ich kann nicht gar nicht so insgesamt sagen, ich habe halt jetzt nur noch gelesen, die gerade von mir zitierten Sachen wurden wohl in Österreich geschaltet. Im Kontext der ganzen Debatte, die man in Österreich geführt hat, der politischen Debatte. Und
der ganze Rechtsruck so ein bisschen mehr und so.
Genau, war halt eher so ein, hey, guck mal, wir machen darauf aufmerksam.
Ja.
Jetzt kann ich so ein bisschen die Intention dahinter verstehen und sagen, hey, wenn die sagen, hey, ich finde das alles, diese ganze Rechtsscheiße finden wir doof.
Ja gut, das kann man aber in Deutschland auch übertragen. Könnte man auch genauso in Deutschland schalten.
Genau.
Passt ja auch so ein bisschen.
Ich finde, in so einem Kontext, wenn man wirklich dann so brandaktuell das Thema nimmt, was gerade irgendwie diskutiert wird und dann sagt, hey, ich positioniere mich, indem ich halt irgendwie Leute in die Pfanne haue und dann bewusst halt so übertreibe und halt bewusst darauf aufmerksam mache, finde ich, ist die Intention okay. Ich würde es trotzdem nicht so machen. Ich persönlich würde halt sagen, hey, man kann das anders irgendwie, das Thema irgendwie anders irgendwie nach oben bringen, kann anders darüber sprechen und anders in den Diskurs bringen und muss das nicht auf die Art und Weise machen. Deswegen habe ich auch eher so ein Gefühl vom Fremdschämen und denke mir, hey Leute, muss das sein? Also könnte es nicht besser? Ich kann es aber nachvollziehen, wieso die es gemacht haben.
Ja. Und, aber ist es, also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir beide eine Marke haben und damit Werbung machen würden und so, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass man so ein Thema aufgreifen möchte, darauf aufmerksam machen möchte. Aber muss man sich da nicht hinterfragen, sind wir die Richtigen, um das anzusprechen? Wenn wir jetzt Plakate irgendwo überall hinhängen mit so Sachen wie Quotenschwarze, bla, wenn diese anderen Sachen auch wahr sind mit, ne, irgendwie der Beste über die Grenze kommt, keine Ahnung, irgendwie diese etwas unlustigen Flüchtlingswitze dann. Es lesen ja dann Millionen Menschen in der U-Bahn so täglich. Und geht wirklich jeder hin und sagt, ah, das ist True Fruits, das sind die aus Bonn, die sind eher links angehaucht und meinen das ironisch und das ja voll auf die Schippe nehmen der aktuellen Situation hier? Oder geht man nicht vorbei und nimmt dann unterbewusst diese Nachrichten so ein bisschen mit, dass man so liest, ja, okay, irgendwie ist diese Thematik da. Ich glaube halt, man ordnet sich immer gleich richtig ein, dass die Intention auch richtig rüberkommt. Ich glaube, das ist eine Gefahr bei solchen Werbesachen, dass man sagt, okay, wir sind eigentlich ein Smoothie-Hersteller. Niemand, also ist ja nicht so, als würde da ein Plakat der Linken hängen, wo dann sagen, die Linken machen irgendwie so einen ironischen Witz.
Ja.
Wo man weiß, okay, das passt irgendwie nicht zusammen. Sondern es ist halt irgendwie ein Fruchtgetränk und die schreiben irgendwelche Sätze dahin.
Weißt du, was ich meine? Ja, und genau das ist der Punkt. Also viele könnten es halt falsch verstehen und das gar nicht hinterfragen. Und deswegen, wenn die sowas machen möchten, können die es halt genau das machen. Die können halt hingehen und sagen, hey, guck mal hier, wir sind für Integration. Guck mal hier, wir haben alle Farben, Smoothie-Farben zusammengebracht.
Irgendwie so, ne? Irgendwie man sowas. Kann noch viel geilere
Sachen. Man kann es halt mit einer positiven Message versehen.
Ja,
hey, und dann ist es auch nicht mehr, dann ist es nicht missverständlich, sondern dann geht man dran vorbei an dem Plakat und denkt sich, hey, cool, die sind für Integration, die sind für Inklusion, wie auch immer.
Ja.
Und so ist es halt, fuck man, das ist irgendwie beleidigend für manche.
Genau.
Meint ihr das ernst? Es ist halt, also für mich wirkt das irgendwie negativ und hinterlässt auch so einen Beigeschmack.
Und ich weiß ja nicht, ob Werbung der richtige Weg ist, um auf sowas aufmerksam zu machen in der Form. Also ob man ironisch Werbung machen kann auf so einer politischen Ebene. Weil es gibt natürlich auch so, ich weiß nicht, ob das sogar auch von hier, von so bestimmten Cola-Marken ist oder von irgendwelchen anderen Sachen, die dann irgendwie auch so ein bisschen ironische Sätze drucken. Aber ich habe das Gefühl, das sind immer nur im Kontext auf ihr eigenes Produkt bezogen. So, ich habe jetzt gerade kein Beispiel im Kopf, aber weiß ich nicht, irgendwie dann geht es irgendwie um den Kontext, dass man wach sein kann, dann machen die irgendwie ironische Witze darüber, über wach sein und nicht schlafen oder keine Ahnung was, irgendwas in ihrem Kontext betreffend. Und das wäre bei Früchten genauso, wenn die sich jetzt irgendwie so ein bisschen ironisch über vielleicht, wo kommen die Früchte her und irgendwie sowas lustig machen würden, können auch sagen, ja okay, das ist irgendwie, die natürlich wollen die darauf achten, dass das irgendwie Fairtrade-Früchte, keine Ahnung was vielleicht sind, dann kann man das einordnen. Aber wenn es so politische Statements sind, finde ich, ist das so weit weg von diesem
Produkt. Ja, das ist irgendwie off, ne? Also so. Es passt nicht so dazu, ja. Und ich weiß auch nicht, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was, also ich, für mich hat das immer so mehr den Beigeschmack, die haben Bock auf PRs dann.
Genau.
Die machen sich halt selbst irgendwie damit eher so ein bisschen die Taschen voll.
Und selbst die größten Podcasts des Landes reden darüber. Und wir.
Ja, von daher, ich weiß nicht, für mich hat das am Ende nur Tages einen Beigeschmack. Ich finde, die Message ist nachvollziehbar im Kontext dieser politischen Geschichte in Österreich.
Also wenn die Intention, die sie jetzt im Nachhinein darüber legen, wenn die stimmt.
So. Dann kann ich sogar nachvollziehen, aber dann ist halt auch die Frage, ja, machst du es halt jetzt gerade, um wirklich auf das Thema aufmerksam zu machen oder machst du es halt, oder reitest du die Welle gerade und versuchst dich selbst einfach nur damit ein bisschen zu profilieren.
In dem Kontext kann ich dir wieder einen lustigen Schwank aus, ich glaube vor 3 Jahren oder 4 Jahren, aus dem YouTube-Kontext, aus dem YouTube-Abschaum-Kontext erzählen. Es gab mal so einen Skandal, vergessen wie der Typ hieß, war so ein YouTuber. Und der hat so, das war so, wo diese Prank-Sachen so in waren und so, vor, ich glaube, es war so 2-3 Jahren. Und der hat irgendwie so seinen Vater geprankt, in dem Sinne, dass sie ihm gesagt hat,
hier,
was? Nicht Bam Majera, nee, das ist genau der Vater des Pranks. Nee, der hat irgendwie seinem Vater gesagt, so, hey Papa, ich bin schwul. So, ne?
Und war das. Ach so, ja, wo der Daddy nachher verprügelt
hat. Richtig, genau, diese Sache. Und ich finde, das lässt sich so gut vergleichen, weil das ist auch jemand, der macht einen Prank, einen unlustigen Gag quasi, hat die Intention, wahrscheinlich hat er wirklich die Intention, irgendwie alle Homosexuellen zu beleidigen.
Ey, Alter, der wusste einfach, sein Dad reagiert da drauf.
Richtig, so.
Also, war rein individuelles Ding, glaube ich.
Genau, ich
also.
Glaube auch so, dass so nach dem Motto, er wollte halt einfach witzig sein, so, dachte, das wäre geil. Aber im Nachhinein ist er ja nicht hingegangen und hat gesagt, okay, es tut mir total leid, ich habe irgendwie einen Fehler gemacht, das war irgendwie dumm und rücksichtslos.
Aber was war denn der Fehler, dass der Dad halt so darauf reagiert, kann ehrlich
sein? Ja, dass er das Video halt hochlädt und dass er quasi so sagt, ey, schwul sein ist voll scheiße und dafür kann man verprügelt werden, outet euch bitte nicht.
Boah, das war überhaupt nicht die Message
dahinter. Nein, war natürlich nicht die Message, aber so kam es halt bei eigentlich allen an und ich finde, man konnte das schon so, also ich fand es auch eher schwierig.
Ja, das ist so lustig, also. Ja. Wie sage ich das jetzt?
Lass mich nur kurz die Geschichte fertig erzählen, dann können wir es diskutieren kritisch, weil das Witzige ist, danach ist er ja nicht hingegangen sondern, und hat so einen, da wurde so ein Meme kreiert quasi, dass er gesagt hat, das war ein soziales Experiment. Ich wollte nur wissen, wie ihr darauf reagiert, dass ich das hochlade, also quasi hat im Nachhinein sich eine Geschichte gestrickt, um das zu rechtfertigen, was er gemacht hat, anstatt einfach zu sagen, ey, das war meine Intention, ich wollte einfach nur ein witziges Video irgendwie hochladen. Sorry, wenn sich da Leute auf die Füße getreten fühlen, das war nicht meine Intention, Intention war ein anderer Punkt. Nein, er sagt so, ja, soziales Experiment, guckt mal in den Spiegel, ihr seid die quasi schwulenfeindlich sind, weil ihr denkt das sofort, bla bla, nur in eurem Kopf. Bullshit.
Ja, das ist also, halt,
und das meine ich gerade, wenn diese Intention, die True Foods-Leute, jetzt im Nachhinein geben die Intention heraus, was sie sich vorher dabei gedacht haben, kann man natürlich nicht nachvollziehen. Und wenn die jetzt im Nachhinein das quasi rechtfertigen mit, hey, eigentlich hatten wir voll die deepe Message, denkt man sich trotzdem, ja, aber die kam nicht so rüber, sorry. Also, ihr müsst doch mit dem arbeiten, wie es quasi bei dem Publikum, das ihr ansprechen wollt, ankam. Und wenn die bei 90% oder 99% der Leute einfach anders ankam, dann rechtfertigt euch dafür oder erklärt eure Intention und sagt, ey, unsere Intention war das. Tut mir leid, dass es bei euch falsch ankam, aber dann nicht sagen, ja, es ist euer Problem und ihr seid die Doofen, wenn ihr es falsch versteht.
Ja.
Das ist so ein großer Schwank, aber was wolltest du sagen?
Ja, keine Ahnung, der Typ, ich meine, keine Ahnung, der kennt aber seinen Dad ja am allerbesten so und wahrscheinlich wusste er, dass sein Dad 100% allergisch drauf reagiert und wahrscheinlich war es für den Dad einfach die pure Enttäuschung, weil er vielleicht sich Familie wünscht, also im klassischen Sinne.
Keine Ahnung, ich glaube.
Muss ich auch aufpassen, dass ich, aber im Sinne von, er will, vielleicht weiß ich nicht was, er will, dass sein Sohn halt ein bestimmtes Leben führt, auf eine bestimmte Art und Weise.
Ja.
Jetzt sage ich gar nicht, was richtig oder falsch ist,
ja.
Ich sage einfach nur,
er wollte, hatte
eine gewisse Erwartungshaltung genau. An seinen Sohn, der Sohn hat die nicht erfüllt, hat dann wahrscheinlich genau das Gegenteil gemacht von dem, was sein Dad erwartet hat und wusste halt, okay, wenn ich das jetzt meinem Dad sage, dann verprügelt er mich, weil.
Naja.
Er wusste halt, dass sein Dad so reagiert. Wahrscheinlich wurde er für andere Sachen auch schon verprügelt. Ja? Und dann denke ich mir, okay, das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass man irgendwen beleidigen möchte oder auch irgendwie, er wollte wahrscheinlich, er hat wahrscheinlich gar nicht so weit gedacht, überhaupt genau. Aufzuzeigen, dass es irgendeine eine Gruppe von Menschen irgendwie, weiß ich nicht.
Ja, aber ich finde, genau da ist das ja der spannende Punkt, genau da kann man einsteigen, dass man nämlich dann sagt, okay, auch True Foods ist vielleicht, hat vielleicht gar nicht bedacht, dass so viele Menschen sich davon angegriffen fühlen können, wenn man sagt, okay, das ist unser Quotenschwarzer oder keine Ahnung was. Vielleicht haben die da gar nicht dran gedacht, würde ich jetzt mal unterstellen, dass sie nicht alle irgendwie rassistische Vollidioten sind, sondern dass es einfach irgendwie witzig sein wollte, war es aber dann quasi nicht. Und dass er quasi, dieser YouTube-Typ auch quasi so dachte, ey, dass ich will einfach irgendwie witzig sein und bla bla bla. Aber dass er quasi nicht darüber nachgedacht hat, dass er seine Familie mega bloßstellt, so vollkommen ja, darstellt,
halt, nach dem Motto,
ey Typ, fast schon, ne, du machst dieses Video, ja. Ist ja cool, mach diesen Prank, aber du schneidest danach dieses Video und lädst es auch noch hoch. Das heißt, du machst bewusst quasi diesen Schritt und sagst, ja, ich lade es hoch, wenn mein Vater quasi vollkommen ausrastet und mich irgendwie verprügelt, weil ich ihm sage, dass ich schwul bin. Was? Also wieso lädt man sowas dann hoch? Weil spätestens da kann man doch dann sagen, ja, okay, ist ein ganz witziger Gag, aber will ich, dass mein Vater so im Internet veröffentlicht ist? Nein, möchte ich eigentlich nicht. So, ne? Und ich glaube, das sind alles so kritische Punkte, die Leute dann angesprochen haben. So, ey, erstens, guck mal deine Familie an. Was für Leute, bei wem lebst du da eigentlich, wenn man so reagiert überhaupt mit Schlägen, bla bla bla. Dann, was ist das für eine Message an die Leute, quasi an die Kinderzuschauer? So nach dem Motto, ja, guck mal, das kann passieren, wenn man sich outet. Hier, du bist verprügelt, schade, lass es lieber. Also, ne, das sind alles so Sachen, die quasi so unterbewusst da mitgeliefert werden. Wo man dann spätestens, wenn Leute einen darauf aufmerksam machen, nicht sagt, ja, das war ein soziales Experiment, ihr seid alle Vollidioten, sondern ja, gut, dass das man dann sagt, klar, ey, ja. Sorry, ich habe da überhaupt nicht nachgedacht, es ist total cool, wenn man so sich so fällt. Das hat, glaube ich, ist ausgeblieben und deswegen kam dieser Shitstorm. Und ich glaube, das Gleiche ist bei True Foods auch so. Wenn die danach hingegangen wären und hätten gesagt, ey, cool, sorry, unser Ding, wir achten drauf, irgendwie hat es nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, wir wollten das und das erzielen damit, sorry, Punkt. Wäre alles cool. Aber so regen sich Leute, glaube ich, jetzt drüber auf, weil das Statement halt nicht so entschuldigend ist, sondern eher so, boah.
Ihr seid doof.
Ja.
Ja, versteht nicht, was wir meinen.
Wir sind cool, wir sind voll smart. Hey, wir haben studiert. Keine Ahnung. Ja. Das ist der kleine Schwank.
Fertig. Tschüss.
Hörerfragen beendet. Ja. Was geht?
Nichts.
Klar, Mann. Letzter Arbeitstag, Freitag gewesen.
Mhm. Erledigt.
Und ich glaube, als wir den Podcast angefangen haben, fast vor einem Jahr, wir haben bald Einjähriges übrigens, voll krass, Alter.
Kommt alle zu unserer Party. Max organisiert.
Hansa-Ring. genau, und ich glaube, da kam es schon so ein bisschen auf, so nach dem Motto, hey, neuer Job. Willi, was geht ab, wohin vielleicht und so. Und dann hast du irgendwas von ukrainischen Programmiererreisen
erzählt. Hab ich nie gesagt.
Klar.
Nein.
Wo war das denn?
Das war Armenien.
Ist das gleich?
Nein.
Warte, mein Papa hat uns einen Globus hingestellt. Ich gucke jetzt live nach, wo Armenien ist. Ich komme nicht dran. So, du kannst ja in der Zeit schon mal erzählen.
Was denn?
Was sich jetzt ergeben hat, weil jetzt ist ja der neue Job und ich will wissen, was machst du da eigentlich? So, ihr könnt jetzt eine halbe Stunde weggehen, weil das wird jetzt lang.
Okay, ich mach's ganz kurz.
Turkmenistan, dass es das Land überhaupt gibt. Voll geil. Gibt's das noch? Oder ist das ein alter Globus?
Ich glaube, das gibt's noch.
Guck mal, Kirgisien. Schön.
Hast du gefunden?
Bin ich richtig da?
Wir helfen.
Ist das die richtige Richtung? Iran, Irak?
Da.
Jordanien?
Da.
Arabien?
Da.
Syrien?
Da.
Mossad?
Da.
Das kleine hier?
Ich glaube schon.
Nee, da steht Amman und Jerusalem. Ja. Israel steht da.
Ägypten. Da, ein bisschen nördlich, ja.
Türkei, Syrien, Aleppo.
Warte mal.
Zypern.
Ich seh halt gar nichts von hier.
So. Ja. Man muss zugeben, Willi hat gerade relativ gut, glaube ich, auf den ersten Blick gezeigt. Ich da bin der Doofe.
Jerewan, Armenien. Das kleine blaue östlich von der Türkei.
Ach, krass.
Habe ich nicht sogar drauf gezeigt vorhin?
Nee, du Alter, hast da unten bei Jerusalem gezeigt. Tel Aviv und so hast du gezeigt. Das ist also Armenien. Und wo ist jetzt die Ukraine?
Siehst du Polen?
Ja.
Deutschland, Polen?
Ja. Guck
mal östlich davon. bisschen nördlich.
Weißrussland.
Ja,
Ukraine, ja, da. Ja. Und Moldawien. Nee. Ukraine, Moll? Gibt sie auch in Dur? Entschuldigung. Gut. Okay, wir haben Armenien gefunden.
Super funny.
Und guck mal, wir waren sogar ein Pfeil dreimal mit Bali, weil wir über Bali gesprochen haben und nicht wussten, wo es ist. Voll süß.
Ich gib mal ein Edding, ich kann es nochmal Armenien rein.
Genau, wir können immer so markieren, welche Orte wir schon gesucht haben. Jedenfalls, neue Arbeitsstelle. Was geht ab?
Also es ist nicht Armenien geworden. Es stand auch nicht zur Debatte, dass ich in Armenien arbeite, ja, sondern ich war bei einer Firma im Gespräch, die ihre Programmiererteams in Armenien hatten. Und da wäre ich sonst alle paar Wochen mal hingeflogen, um mal ja, mit den Leuten die nächsten Arbeitspakete zu planen quasi.
Und die dann kurz aufhören, Koks herzustellen und dann kurz programmieren.
Ich weiß gar nicht, ob Koks aus Armenien kommt.
Keine Ahnung, auf jeden Fall stelle ich mir das vor.
Genau, das ist es nicht geworden. Ich fange ab dem 5. März, nach der Karnevalssaison, fange ich hier in Köln an.
Session sagt man hier bitte.
Wie?
Session.
Session?
Session. Die mexikanische Session.
Okay. Fange ich hier in Köln an bei einer Firma, die Finanzprodukte macht.
Ah, Abwechslung also.
Ja, ich meine, irgendwas habe ich hier gelernt damals, muss ich wiederverwenden. Und ist ein kleines Team mit, glaube ich, 8 Leuten und die fangen jetzt an, sowohl Leasing, was die meisten kennen, als, ne?
Autoleasing.
Zum Beispiel, aber auch alles Mögliche. Maschinenleasing für Fitnessstudios, die ganzen Geräte.
Kannst du geleased?
Meistens?
Ja.
Okay, interessant. Oder auch Pflanzen kannst du leasen für Bürogebäude. Da kaufst du dir keine Pflanzen, sondern du leasst halt Pflanzen.
Und
bezahlst halt bestimmt Betrag X im Monat.
Und der Bonus ist quasi, dass die austauschen, wenn die hässlich sind, dass sie sich um die Pflege kümmern und so?
Genau, das ganze Paket meistens, ja.
Ah. Aber warte, wo ist denn schon zu mieten?
Bitte?
Wo ist denn schon zu mieten dann? Wenn ich jetzt sage, ich miete Pflanzen oder ich lease Pflanzen?
Bei Mieten ist es so, du hast dann auf jeden Fall behält der Vermieter die Pflanzen im Eigentum. Du besitzt sie zwar, du hast die eine Zeit lang bei dir, aber musst die irgendwann wieder abgeben. Im Leasing ist es so, du kannst dann irgendwann mal sagen, okay, jetzt hast du ein paar Raten dafür bezahlt, jetzt kannst du die halt auch übernehmen. Also kannst dann gegen einen Abschlag kannst du den einfach.
Das ist der Unterschied? Tatsächlich so, der größte
ja.
So?
Ja, gibt noch andere Unterschiede, ja. Rechtlicher Natur, aber so.
Ah, interessant. Kennen. Okay, verstehe. Ja.
Und das ist der eine Part und der andere Part ist Factoring.
Kann man auch privat Pflanzen leasen? Ich glaube, das würde unserer Wohnung ganz gut tun. Chiara kriegt gar nicht auf die Kette.
Das ist wie beim Auto. Irgendwann mal wird halt geguckt, ob die noch in dem Zustand sind, wie du sie zurückgeben solltest. Und wenn das nicht der Fall ist, musst du in der Regel zahlen. Und
dafür gibt es ja. Ärger.
Aber das ist das eine Produkt.
Das andere ist Factoring.
Das andere ist Factoring.
Also Herstellung.
Nicht so ganz.
Okay.
Factoring ist ganz einfach gesagt die Möglichkeit für ein Unternehmen, offene Rechnungen, die sie einem anderen Unternehmen, einer Privatperson gegenüber haben, weiterzuverkaufen.
Ah, das hast du mir schon mal erklärt, ich habe es nicht verstanden.
Okay. Stell dir vor, du machst T-Shirts.
Ja.
Du hast jetzt 100 T-Shirts verkauft.
Ja.
Und hast allen deinen 100 Leuten gesagt, hey, ihr könnt auf Rechnung zahlen, zahlt innerhalb der nächsten 2 Wochen.
Ja.
Und jetzt hast du 100 Pappnasen, die irgendwie deine Rechnung nicht schnell genug zahlen sollen.
Warte mal, die aus den 2 Wochen raus sind oder noch in den 2 Wochen?
In den 2 Wochen, aber halt nach 14 Tagen.
Nach einer Woche oder so. Ja, okay.
Und jetzt sitzt du und denkst dir, boah, ich würde gerne neue T-Shirts kaufen.
Kann aber nicht, weil ich auf den Kosten sitze. Also weil
du hast halt kein Cash auf der Bank. Ja. So, das heißt, du kannst halt hingehen und sagen, hey, liebe Factoring-Firma, ich gebe euch diese 100 Rechnungen.
Mhm.
Und sagt diese Factoring-Firma, ich gucke mir die mal an. Oh, ist okay.
Mhm.
Du kriegst jetzt schon mal einen Teil von dem Geld.
Wovon machen die es abhängig? Dass das irgendwie, woher wissen die jetzt, okay, das sind Leute, die zahlen auch bestimmt oder das sind Leute, die zahlen eh nie und das wäre doof?
Das hat verschiedenste Einflussfaktoren. Also okay. Welche Branche ist das? Du machst T-Shirts, okay, T-Shirts haben ein bestimmtes Risikomodell.
Okay.
Das kann von den Rechnungen selbst, von den Beträgen, hat das mit was zu tun? Klar. Sind die hoch, sind die niedrig? Ist das eine große Rechnung, sind das viele kleine Rechnungen?
Okay.
Und da sind ganz viele Faktoren, die so ein Risikomodell
berechnen. Okay, und dann sagt diese Firma, okay, ich gebe dir jetzt 50% von diesen Rechnungen, gebe ich dir.
Meistens sogar mehr, so die
90% gebe ich dir jetzt.
Genau. Und den Rest kriegst du halt mit einem kleinen Abschlag später. Sagen wir,
wann?
Sobald die Leute das gezahlt haben.
Aber verkaufen diese Factoring-Firma, verkauft die Rechnung dann weiter?
Nee, die behält
die. Die behält die. Das heißt, die sind quasi die das abkaufen. Das fühlt sich komisch an. Die kaufen quasi nicht vorhandenes Geld.
Nein. Die 100 Leute, die ein T-Shirt von dir bekommen,
genau,
schulden dir Geld.
Genau.
So, und diese Schuld kannst du ja weiterverkaufen.
Das finde ich halt krass, dass man Schuld verkaufen kann.
Ja. Ich meine, das.
Wo leben wir?
Stell dir das mal vor, wie so ein Trichter, wie so ein Kanal, der umgeleitet wird. Mhm. Statt das Geld fließt dann nicht zu dir, sondern zu der Factory-Firma.
Genau.
Und die wartet dann 2 Wochen, dann ist das Geld hoffentlich wieder komplett da. Mhm. Und dann gibt es dir noch die Reste und behält einen kleinen Teil für sich.
Das heißt, die verdienen daran, dass sie sich quasi das Minimalrisiko einkaufen, dass vielleicht irgendwas nicht bezahlt wird.
Genau.
Dann müssen die sich drum kümmern dann.
Ja,
okay. Dann können die nicht wieder zurück zu dem.
Es gibt unterschiedliche Formen von Factoring, okay. Aber das geilste Factoring ist meistens für die andere Firma, wenn du halt das Risiko
komplett alles übernimmst. Abgibst. Nach dem Motto, hey, gib mir 95%
und dann bin ich safe.
Die 5% darfst du behalten,
genau.
Aber kümmere dich um allen Scheiß.
Genau.
Okay, das heißt, das ist das Geschäftsmodell. Krass. Also die verdienen wieder einfach, das ist ja ein bisschen wie eine Bank quasi.
Ja, genau.
Die verdienen deswegen ja Geld mit Geld. Also die verdienen Geld mit also wie so ein Kredit, also es ist ja wie so ein Kreditsystem.
Genau,
so
es ist tatsächlich, so also es ist eine Alternative zum Kredit. Das Schöne ist halt.
Finden wir das gruselig oder finden wir das spannend? Oder beides?
Ich finde es spannend, weil.
Aber auch ein bisschen gruselig.
Es ist halt insofern spannend, als dass du halt, wenn du zum Beispiel, du machst jetzt T-Shirts, ne?
Mhm.
Und,
sehr schöne T-Shirts.
Super geile T-Shirts.
Mega.
Und du willst halt wachsen, du willst halt groß werden. Ne?
Das
halt
wollte ich immer, aber ich habe es nicht geschafft. Ich bin sehr klein.
Sag mal, du hast eine T-Shirt-Firma, die heißt irgendwas mit Flow.
Mhm. So.
Und du merkst halt, oh, wir wollen aber größer werden.
Mhm.
Und wir bräuchten vielleicht auch mal externes Geld.
Mhm.
Dann gehst du ja oft hin zum Beispiel und sagst, hey, ich brauche Investoren. Und die gucken sich dann deine Bilanzen an und so weiter, gucken sich deine Umsätze an, sagen sich, ganz schön viele Schulden, die du hast. Kriegst du die noch rein und wann kriegst du die rein und so weiter?
Aber diese Schulden sind dann quasi nur offene Rechnungen aus 2 Wochen so gefühlt.
Ja, genau.
In der Regel.
Mhm. Und wenn du halt super schnell wachsen möchtest, ne, dann kannst du halt hingehen und sagen, hey, verdammt, ich schieb meine ganzen Schulden weg. Dadurch sieht meine Bilanz natürlich viel besser aus.
Ah, damit kann man, okay, das du macht man damit auch.
Du gehst
dann
aus der Bilanz quasi raus. Mhm. Ne? Und dann sieht deine Bilanz natürlich besser aus, weil du hast nicht mehr so viele, viele offene Forderungen.
Aber würde dann nicht jemand hingehen und sagen, hey, aber warum hast du nur 95% an dem Produkt verliehen? Oder sieht man das
ja, in der Bilanz? Ja, genau, nicht? Das ist halt genau
da dieser. Da könnte man dann wieder fragen.
Ne? Fängt, okay, deine Marge ist insgesamt ein bisschen weniger. Das heißt, du hast ein bisschen was an. Und da fängst du halt an zu gucken. Und,
interessant.
Es kann halt super spannend sein in so Wachstumsphasen, zum Beispiel für kleine Unternehmen. Und es kann halt super spannend sein, wenn du halt sich in einer Phase befindest, wo du tatsächlich auch vielleicht sagst, okay, ich möchte mich jetzt von außen finanzieren, ich möchte den richtigen Bankkredit haben. Und als Vorbereitung darauf.
Mache ich das?
Ne, gucke ich, dass ich meine Marge irgendwie ein bisschen.
Das ist nach dem Motto, ich zahle 5%, also jetzt in unserem fiktiven Beispiel zahle ich 5%, damit meine Bilanz cool ist. Damit, also
genau, ich, und damit ich halt das wert. Ganze, auch im Zweifel das ganze Risiko weg habe, weil das Risiko trägt ja die Factoring-Firma. Ja. Und halt, ich habe den ganzen, ich sag mal, den ganzen Aufwand nicht, die Rechnung einzutreiben, Mahnung zu schreiben und so weiter. Also im besten Fall, wenn die ganze Forderung halt komplett verkauft wird, dann kriegst du halt als die Person, die die Rechnung nicht bezahlt, irgendwann eine Mahnung und so weiter. Und dann kann man halt immer noch klären, ob das eine Mahnung von der Firma ist, die die dann abgekauft hat oder weiterhin von der die T-Shirts gemacht hat.
Das ist ja mega verwirrend, wenn einfach eine Mahnung reinkommt von Willis Kredithai GmbH anstatt von irgendwie Flow-Sneaker.
Genau. Und das sind so Sachen, die kannst du halt individuell gestalten. Und natürlich ist das Coolste irgendwie, wenn die Mahnung trotzdem von den Flow-Sneakers kommt und nicht von irgendwie Willis Kredithai GmbH, weil die ist natürlich böse.
Ja.
Nein. Und das heißt, als ich sag mal, gerade als kleinere Firma hast du natürlich den Vorteil, du sparst dir das ganze, die ganzen Mahngeschichten, du musst den Leuten.
Das heißt, das macht man auch regelmäßig, weil das klang jetzt gerade bei uns so ein bisschen so, als wärst du ein Sonderfall.
Nee, du machst
das
regelmäßig.
Du sagst dann am Anfang, okay, mein Geschäftsmodell beruht auf Factoring, so ein bisschen. Also beruht darauf, dass ich meine Rechnungsabwicklung über eine Factoring-Firma mache. Das heißt, ich suche mir am Anfang schon sobald ich merke, es wird irgendwie ein bisschen mehr und ich habe keinen Bock mehr, das alles per Hand zu machen, suche ich mir eine Firma, die das regelmäßig alle 2 Wochen quasi meine Rechnungen bekommt und mir die auch, dann macht man Verträge und sagt dann, in der Regel kaufen wir die ab, wir haben gutes Vertrauen mit dir, das funktioniert immer so und dann passt man vielleicht nachher noch die Konditionen ein bisschen an, so nach dem Motto, hey, die zahlen immer sehr regelmäßig, also können wir dir mehr geben.
So. Ja, genau so läuft das.
Okay.
Das heißt, das ist quasi eine Form des Outsourcings, die du halt machst, wenn du halt, sagen wir, als Online-Händler oder als irgendein anderer Händler halt Rechnungskauf anbieten möchtest. Mhm. Und stell dir mal vor, du bist Handwerker. Gerade in diesem ganzen, ich sag mal, in dieser Branche ist das total spannend, weil Handwerker gehen halt oft hin und sagen, hey, okay, ich mach dir dein Dach neu oder ich mach dir deine Fassade neu.
Mhm.
Aber ich kaufe die Materialien halt für dich ein, dann mache ich das und dann schreibe ich dir am Ende des Auftrags eine Rechnung, krieg dann am Ende halt das Geld von dem Hausbesitzer. Und diese ganze Zeit von, ich kaufe jetzt Material, bis hin zu, ich kriege am Ende nach 3-4 Wochen das Geld, ist halt eine riesen Durststrecke.
Ja.
Und das ist halt für viele das Problem, dass die halt von der Bank vielleicht keinen Kredit bekommen. Aber wenn die halt eine Rechnung haben, wo man sagt, naja, Herr und Frau Müller, Hausbesitzer, die werden da wahrscheinlich diese Rechnung bezahlen, die brauchen halt noch ein paar Wochen, dann ist es natürlich für Handwerker ist natürlich eine coole Möglichkeit, halt um halt Geld wieder für einen neuen Auftrag reinbekommen, mhm. um schon mal das Material für einen neuen Auftrag zu kaufen, mhm. Um sich halt quasi so von Job zu von Projekt zu Projekt oder von Job zu Job irgendwie schnell durchzufinanzieren.
Okay, bevor ich jetzt nachfrage, was dann genau deine Aufgabe daran ist, wie soll ich sagen, ist denn auf Rechnung kaufen ein zukunftsorientiertes Ding? Also nach dem Motto, in meiner Welt ist es gerade so, ich habe ja noch kein Haus gebaut und so mhm. und ich denke mir halt die ganze Zeit so, ja okay, du machst doch alles per Sofortüberweisung eigentlich. So nach dem Motto, wenn ich jetzt ein Dach bauen will, dann besorge ich mir vorher den Kredit bei der Stadt, dann habe ich das Geld und dann kann ich lieber Handwerker, hier, dein Geld.
Ja.
Oh, na gut, das ist vielleicht ein Beispiel, wo erst die Leistung erbracht werden soll und dann am Ende der Leistung möchte man erst bezahlen eigentlich. Ne?
Ja.
Das heißt, bei so längeren Projekten verstehe ich, Rechnungskram macht Sinn, aber jetzt zum Beispiel bei T-Shirt-Produktion ist es doch oft so, dass
sag
man
mal,
einfach schon
das T-Shirt so, bezahlt. Ich sag mal, wenn du Richtung Endkunden denkst, ne? Also ich kaufe jetzt das T-Shirt, bezahle mit irgendeinem Partner, bezahlen wir die sofort.
Du bezahlst was noch nicht da ist, ne? Du hast die Qualität noch nicht gecheckt und
ja,
so.
Ja, genau. Das heißt, zum einen, wobei ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich zahle online immer sofort, weil ich auch Bock in zwei Wochen die Rechnung noch zu zahlen, weil ich will nicht drüber nachdenken.
Vor allem, weil du es immer noch zurückschicken kannst und dann kriegst du das Geld wieder und eigentlich du hast ja keinen Nachteil eigentlich.
Ja. Das heißt, ich glaube, da ist Rechnungskauf noch ziemlich stark, aber ich glaube auch, dass es zukünftig weniger sein wird. Mhm. Wo es, glaube ich, nicht so schnell aus der Mode kommt, ist das ganze Thema. Wenn du mal einen Schritt zurück denkst, ich kaufe jetzt T-Shirts vorher ein, ich bestelle jetzt 200 T-Shirts irgendwo von einem Händler.
Händlerseite.
So, und die schreiben sich halt weiterhin Rechnung, weil die müssen halt ihre Finanzierung irgendwie ein bisschen spielen und die gucken natürlich zuerst, wie viel, also wenn die 1000 T-Shirts bestellen, guckst du erst über T-Shirts an, bevor du dir da Geld überweist, weil du weißt ja nicht, kriege ich das Geld überhaupt jemals wieder, wenn ich die T-Shirts doch zurückschicke. Das heißt, auf die ganzen Händler-Geschichten, da ist die Musik halt drin. Ich glaube,
wer kennt es nicht, das berühmte Spielsprichwort? Da ist die Musik halt drin.
Da spielt die Musik, ja.
Ah, voll interessant. Also ich finde es wirklich interessant, okay. Ja.
Und das Ding ist halt, das Geschäftsmodell gibt es halt schon ewig und das ist jetzt nichts Neues. Und
das Ding ist, hätte man das schon früher im Mittelalter so gemacht, um Leute abzuziehen und nachzusagen, was für eine Rechnung, hier ist mein Schwert.
Genau. Die Rechnungsritter.
Genau, er kennt sie nicht, die blutrüssigen Kreuzrechnungsritter.
Ich habe so ein geiles Meme gefunden, das muss ich da raussuchen. Ich habe mich eine halbe Stunde lang kaputt gelacht.
Was war? Keine Willst du gar nicht erzählen?
Nee, dann komme ich noch in dieses True Foods-Debakel. Nee. Okay. Und jedenfalls, das Geschäftsmodell gibt es an sich schon ewig lang und das wird halt gerade diese Händler-zu-Händler-Geschichte, da wird halt klassisch, wird man angerufen, ja, ich bin hier jetzt ihr Finanzierungsberater oder ihre Finanzierungsberaterin, ich biete ihnen jetzt Factoring an und dann macht man so die Verträge. Und
ich finde, der Begriff ist völlig irreführend. Keine Ahnung warum, aber unter Factoring verstehe ich so, wäre jetzt so eher für die Produktion von T-Shirts. Das würde ich als Factoring bezeichnen. Und das andere ist für mich eher so, weiß ich nicht, irgendwas so wie Steuerbeamte, also irgendwie so Kredit, Rechnungskaufswesen, keine Ahnung.
Ich finde das auch nicht so ganz sexy. Ich finde, das bräuchte einen sexyeren Namen.
Ja, voll, obwohl das schon Englisch ist, aber genau, aber man muss irgendwie erkennen, was es eigentlich ist. Ja. Okay.
Genau, und das ist vielleicht auch eine der Challenges, zu sagen, hey, die meisten Leute, die quasi
Make Factoring great again.
Genau, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, anfangen mit einem Startup zum Beispiel, die haben halt, keine Ahnung, was Factoring ist und die kommen nicht mehr auf den Begriff. Also,
naja, genau, die wissen wahrscheinlich, also wenn ich jetzt, also vielleicht macht man sich da auch schlau, aber wenn ich jetzt eine Firma gegründet hätte mit T-Shirts und so, wäre der erste Gedanke nicht, okay, wie kann ich das Problem mit meinen Rechnungen lösen, wenn das Geld nicht reinkommt und so. Das ist ja ganz anders.
Das Problem kommt irgendwann später und dann,
genau. Deswegen ist das ja eigentlich ganz cool, ja.
Genau, und was ich halt zu meinem naiven Denken, ich bin halt noch nicht so lange, also ich habe mich mit dem Thema noch nicht so auseinandergesetzt, aber mein Denken geht halt so hin, dass ich sage, naja, jetzt sind wir halt eine T-Shirt-Firma, machen ganz viele T-Shirts. Jetzt stoßen wir halt irgendwann auf das Problem und sagen, oh fuck, wir brauchen irgendwie relativ schnell Geld.
Mhm.
Und was halt total ätzend wäre, ist, wenn wir dann sagen, hey, okay, da ist eine Factoring-Firma, fragen wir doch mal bei denen an. Dann rufen wir da an, ja, hallo, Frau Factoring.
Nein, erstmal bist du eine Warteschleife und hörst grausame Musik.
Genau. Dann redest du mit denen und sagst, ja, wir können ja einen Beratungstermin machen.
Ah,
ja,
dann wir sind in der Bank.
Oh nein, so, dann kommt halt die ganze Scheiße. Und dann denkst du dir so, aber ich brauche jetzt Geld.
Wo ist der One-Click?
Ja, genau, und dann geht halt die Reise halt zum einen hin, halt gerade für diese kleineren Themen.
wo halt echt nicht so aufwendige große Sachen sind, sondern
genau, so, es geht wirklich um so 100 T-Shirts. Standardrechnung, so. Ne, genau, viele kleine Beträge. Ich glaube, bei solchen Spielen, solchen Sachen kannst du halt relativ standardisiert halt auch so Risiken berechnen lassen. Das heißt, die Grundidee ist zu sagen, hey, dann entwickelt man halt so eine Website, wo du drauf gehst und sagst, hey, ich bin Unternehmen XY, machst dir einen Account und lädst halt einfach aus deinem Rechnungstool, was du sowieso benutzt, einfach per One-Click die Rechnung hoch und dann steht da, für diese Rechnung zahlen sie wir ihnen innerhalb der nächsten 48 Stunden Betrag X aus.
Sind oder sie so wahrscheinlich. Oder vielleicht, wenn man das, also angenommen, man hätte das Problem, man muss das nochmal irgendwie checken lassen, weil man vielleicht keinen perfekten Algorithmus,
ja, genau, findet,
der also, rechnet, dass man sagt,
hier ist unser Angebot.
Genau, ihr Angebotsrahmen erstreckt sich zwischen 86 und 93%. Genau. Ein Mitarbeiter wird es in den nächsten zwei, drei Tagen nochmal gegenchecken und genau, ihnen ein konkretes Angebot schicken. Das ist die Erwartung, aber das ist ungefähr das, was sie erwarten, ja, können. So ein, genau, bisschen in die Richtung.
Ja, so, ne? Oder noch besser, cool, du, ja, sagst halt, hey, sie haben in zwei Stunden halt das Geld.
Ja, das wäre natürlich
super. Und da geht cool, halt die Reise hin, so im ersten, okay, Schritt. Ne? Dass man halt sagt, okay, wie kriegt man halt dieses, ich sag mal, Geschäftsmodell, dieses alte Modell halt einfach in cool, in neu hin.
Cool.
Ja. Und also, halt noch tausend andere coole Sachen, die man damit machen kann, aber so im ersten, allerersten Schritt ist das, glaube ich, so der Weg. Und ich habe dann die coole Aufgabe, dass ich halt
bist du dann wieder von der Jobbezeichnung her, wärst du
Product Owner.
Also wieder Product Owner, ja, quasi.
Mhm. Was halt immer, jetzt, das ist immer so Interpretationssache, was meint man denn damit? Mhm. In dem Fall ist es.
Ich finde, das klingt immer so, als würde dir alles gehören.
Ja, so. Die Range ist halt von.
Aber es geht, okay, eher um die Verantwortung so ein bisschen, oder?
Ja, einfach so die, zu sagen, hey, es braucht halt irgendwen, der den Kopf dafür hinhält, wenn das Produkt halt nicht funktioniert. Und das, ja, Produkt funktioniert halt nur dann, wenn, und jetzt fängt das halt an, die ganze Palette, ne? Wenn du halt Leute hast, die sich mit Finanzierung auskennen und da halt sich was Schlaues überlegen, wenn Leute halt ein cooles Risikomodell bauen, die rechtlichen Sachen im Griff haben, wenn es Leute gibt, die cooles Design haben für die Webseiten, das halt gut umsetzen, wenn es Leute gibt, die halt die Verträge dafür gut machen und so weiter, wenn es Entwickler gibt, die das dann auch am Ende programmieren, dass es dann auch funktioniert, wenn es Tester gibt, die das ganze Qualität sichern, damit es auch, ne, die richtigen Ergebnisse, ja, und. Das heißt, du hast eine Reihe von Leuten, die daran mitarbeiten. Es gibt halt immer, sollte es halt mindestens einen, also im besten Fall einen geben, der halt
überall so ein
bisschen, wo es dann heißt, ist, ne? Hey, es läuft nicht, dann gehst du halt zu dieser, ja, Person, scheißt die Person an und die geht halt zu anderen hin und sagt, hey, wir müssen, ja, das nochmal anpassen.
So. Macht total Sinn. Diese eine wichtige Vermittlungsposition, dass nicht jemand Externes quasi dann, ja, hallo, können Sie mir helfen? Nee, wir sind die Entwickler, sorry, rufen Sie mal da an. Ah, die Rechtsabteilung, sorry. Genau, so, dass man quasi einen Ansprechpartner hat und der quasi auch koordiniert und die untereinander koordiniert und so.
Ja, genau. Ne? Ja. Und halt jetzt, gerade am Anfang geht es halt erst darum zu sagen, okay, wir brauchen halt erstmal das Programm, was wir jetzt uns überlegt haben, muss halt dann erstmal umgesetzt werden. Das heißt, viel Arbeit am Anfang wird halt mit Programmierern sein, wo man sich hinsetzt, okay, man hat fertiges Design, man hat die rechtliche
Konzeption. Braucht ihr einen HTML-Programmierer?
Ja, ich glaube nicht, nein.
Schade.
Vielleicht. Wenn, dann weiß ja, an wen ich
absolut.
Ja. Und am Anfang wird das die Challenge halt sein, das erste halbe Jahr einfach das Programm fertig zu machen. Das, ja, ist halt
online. Die Website geht, zu bauen quasi.
Genau, dann. Das ist halt dann
so. Und diesen Mechanismus zu bauen, wie lade ich Rechnung hoch, dass das sicher ist, dass das irgendwie, ja, genau, Datenschutz, bla, exakt, und wie kann ich irgendwie automatische Angebote generieren, die irgendwie realistisch sind, was ist realistisch und, genau, so.
Genau, idealerweise hast du dann auch noch direkt eine Bank dran angebunden, die dann die Überweisung tätigt, die du
Das heißt, du darfst ja mit vielen Banken telefonieren.
Ja, idealerweise gibt es halt genau eine Bank, mit der du zusammenarbeitest, die, okay, dann für dich halt.
Aber so sagen die nachher nicht wieder, oh, das ist schon wieder Herr Wiedergold, der anruft, der hat letztes Mal schon immer genervt.
Das Coole, es gibt halt in Deutschland, glaube ich, naja, zwei oder drei Banken, die sich darauf spezialisiert haben, so Sonder-Special-Lösungen zu machen und das halt möglichst digital.
Bezogen auf Factoring?
Alles Mögliche. Oder
bezogen
auf alles Mögliche. Also, okay, die gehen dann hin und sagen, hey, zum Beispiel, als N26 damals angefangen hat, dann haben die ja keine eigene Banklizenz gehabt.
Genau,
wie die Aber Wirecard, trotzdem, ne, schon die ganzen, genau, Wirecard hat für die quasi komplett die Bankseite abgewickelt.
Genau.
Und Wirecard zum Beispiel ist so positioniert, dass sie sagen, halt, wir sind gar nicht so Wirecard zum Endkunden hin,
genau, sondern
Wirecard,
ja, keine Sau,
bietet Dienstleistungen, also, ja, für andere Finanzunternehmen, die auf der Plattform Wirecard quasi,
okay, eigentlich voll smart. Ich finde, das ist voll die smarte ökologische Nische, die begrenzt
haben,
besetzt
haben. Die sind auch super erfolgreich und mit denen könnte man zum Beispiel auch zusammenarbeiten, sagen, hey, okay, brauchen quasi eine Art Konto, was wir halt über eine Schnittstelle ansteuern können und das halt quasi über die Schnittstelle automatisch. API? Über die API. Automatisch halt Überweisung macht. Ne? Wenn zum Beispiel wir sagen, hey, die Rechnung ist cool, wir geben euch einen Betrag X innerhalb so und so vielen Stunden, dass wir dann quasi, dass da nicht jemand hinsetzt und ins Online-Banking einer Bank geht und sagt, ich brauche jetzt eine Überweisung, sondern dass es einfach automatisch getriggert wird. So.
Und da werdet ihr wahrscheinlich nicht die Ersten sein, die dann auf die zukommen mit dieser Anfrage, also sondern die haben da wahrscheinlich so, machen wir schon, okay, was wollt ihr, okay, funktioniert.
Genau, von daher, so, das ist halt so, für die ist das so, okay, ein weiterer Kunde in diesem Bereich, okay, alles klar. Und es gibt halt noch ein paar andere Banken, die sowas Ähnliches anbieten und da müssen wir halt dann schauen.
Oder ihr seid die Ersten, die mit M36 dann sowas machen vielleicht. Wäre auch mal smart, wenn du so kleinen Banken vielleicht mal anfragst.
Wäre auch eine coole Idee zu sagen, hey, willst du nicht aus deiner Revolut oder N26-App direkt quasi, wenn du eh Businesskonto hast, direkt darüber das Factoring? Also auf jeden Fall ein cooler Vertriebskanal. Und ja, das gilt es halt dann in den nächsten Jahren halt komplett aufzubauen. Also von diesem ersten Produkt, wie ich es gerade beschrieben habe, hin zu tausend anderen Sachen, die man sich im Kontext überlegen kann.
Und dein Arbeitgeber quasi ist schon in diesem Factoring drin, in dem alten Factoring. Das heißt, ihr habt quasi, da gibt es einen Kundenstamm und so. Alles, das ist alles, also quasi dieser nervige Teil. So, wie kriegen wir Kunden und so. Das ist eigentlich schon relativ safe. Das heißt, du musst jetzt quasi nur das neue Produkt so attraktiv machen, dass die Alten quasi auch sagen, ey geil, das ist voll smart, das mache ich jetzt
auch. Ich sag mal so, das Best-Case-Szenario für alle Beteiligten ist, dass wir neue Kunden reinziehen.
Ja.
Aber es spricht halt auch nichts dagegen, wenn halt Kunden, die bei der alten Firma, also bei der einen Firma waren, sagen, hey, ich nutze jetzt auch dieses Produkt, weil irgendwie ist das bequemer.
Ist halt quasi keine ich bin gerade so die ganze Zeit in den Bio begriffen, keine innerartliche oder intraspezifische Konkurrenz. Also, es ist kein Problem, wenn ihr euch gegenseitig Kunden wegnehmt, sondern das ist eigentlich
sogar zusammen. Nee, wir spielen am Ende in einen Kundentopf rein. So.
Okay.
Das heißt, wenn wir Kunden gewinnen, gehen die halt quasi in den gleichen Topf, wie wenn die Kunden gewinnen. Das heißt, jetzt die Frage.
Vielleicht ist es sogar besser, wenn alle dann irgendwie, also long-term, wenn alle quasi bei euch dann quasi sind, weil du dir Personalkosten und was weiß ich nicht alles sparst vielleicht.
So, ja, das
aus Sicht der Firma
vielleicht sogar. Ich glaube halt, das ist halt dadurch, dass es so speziell werden kann, wirst du immer so einen Split haben zwischen diesen Standardsachen, die du automatisiert machen kannst, und diesen Hardcore-speziellen Sachen. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel, weiß ich, du baust Schiffe und da gibt es irgendwelche Schiffsrechnungen.
Die Schornsteingröße und so. Also
ne, da gibt es irgendwann mal so hardcore, dass du keine Standard-Risikomodelle hast und dann brauchst du halt Spezialisten, die das irgendwie.
Wie wahrscheinlich ist, dass der Lack des Inneren des Schornsteines des Dampfschiffes auch länger als 3 Jahre hält?
Titanic 3. Genau. Oh, ja. Und
voll geil. Also ich finde ich glaube, wenn man jetzt jemandem sagen würde, okay, ihr habt 40 Minuten über Factoring geredet, denkt man sich so, ja, cool, schnarch. Ich finde es aber mega interessant. Also ich weiß nicht, ich finde das irgendwie cool, wenn man so einen Einblick in sowas bekommt, wo man so gar keinen Plan von hat. Also ne, so nach dem Motto, okay, ja, ich kenne Leasing im Sinne von Autos. Das habe ich heute schon gelernt, man kann Pflanzen leasen, voll geil. Und ich habe gelernt, was Factoring ist. Und dass das quasi gar nicht mal so fancy eigentlich ist, sondern eigentlich nur ein normaler Prozess, der total Standard ist, aber der, glaube ich, für, gerade wie du es erklärt hast, Kleinunternehmen überlebensnotwendig ist oder zumindest eine Option darstellt, sich finanziell gut zu platzieren, gut zu wachsen, finde ich total cool. Dafür, dass es so ein alter Begriff ist, ermöglicht der in der heutigen, neuen, modernen, schnellen Startup-Welt, glaube ich, vielen Möglichkeiten.
Das ist so die Hoffnung auf jeden Fall. Das ist das, was mich auch so ein bisschen reizt, zu sagen,
wenn du ein Pilotprojekt brauchst, kein Problem, sag Bescheid. Ich kenne einen Podcast, die können bestimmt mal irgendwie sowas.
Dafür müssen wir erstmal Rechnung.
Dafür brauchen wir erstmal Rechnung. Können wir unser Essen immer absetzen, wenn wir essen gehen?
Nein.
Kann man das irgendwie
verkaufen?
Können wir unsere Rechnung vom Essen verkaufen?
Aber Restaurants, spannend. Das ist auch so etwas, was ich so spannend finde, wenn ich jetzt so diesen Gedanken des Startups mal so ein bisschen träume.
Ja.
Dann könnte irgendwann mal so eine Welt existieren, wo du halt sagst, hey, ich gründe jetzt ein Startup. Meine Fähigkeit ist, ich kann super gut nähen. Das in hoher Skalierung. Ich kann super gut irgendwas sticken. Keine Ahnung, was für sich der.
Ich kann gut nähen in hoher Skalierung. Ich kann sehr gut nähen und sehr schnell sehr viel nähen.
Ja, und ich kann das halt irgendwie, weiß ich nicht. Aber du willst dich eigentlich nur mit Nähen beschäftigen. Du hast keinen Bock auf Website-Programmierung, du hast keinen Bock auf irgendwelche Mahnungen schreiben, du hast keinen Bock auf das und das.
Selbst dir vielleicht ein Material kaufst, hast du vielleicht keinen Bock drauf.
Du willst einfach nur nähen, du willst alles andere halt
outsourcen. Nur.
Ich finde es halt geil, wenn du es halt hinkriegst, sagst, hey, wir haben halt verschiedene Tools. Da gibt es einmal dieses Website-Tool, was du halt als Vertriebskanal nutzt. Dann hast du irgendwie Social-Media-Tools und dann hast du irgendwann mal dieses geile Finanzierungstool, wo halt Factoring und bla mit drin ist.
Kredit, also quasi, kannst ja auch, es ist ja nicht das Gleiche, aber du kannst ja das ist ja eine Branche so ein bisschen, dass du sagst, ja, okay, du brauchst einen Kredit am Anfang, hey, und jetzt, wenn es läuft, für deine Rechnung, willst du das Fetching-Angebot genau, haben
und so. Und was ich halt,
hast
so
du schon
mein Long-Term so Wunsch ist es, dass du quasi einfach ein Tool hast, was dir sagt, hey, Willi, du kannst super gut nähen.
Es kennt dich sogar, das Tool.
Ja.
Nicht schlecht.
Und dann sagt es dir, hey, deine Bilanz sieht scheiße aus. Ich würde dir vorschlagen, so und so viel Prozent deiner Rechnung per Factoring zu verkaufen. Mhm. Und ich würde dir eine Finanzierungsform bei der und der Bank vorschlagen, die wird gerade perfekt zu dir passen. Dann sagst du, okay, ist fein. Und dann wird das einfach abgewickelt. Mhm. Und dann läuft das. Und das steuert komplett dein In- und Out quasi von Geldflüssen und so weiter. Und du musst dich halt darum auch nicht mehr kümmern, sondern es wird halt smart einfach schon gesteuert. Und ich glaube, es ist gar nicht so komplex. Es ist aber eher so ein langer Weg, bis sowas halt angenommen wird, weil halt immer noch das Thema, okay, Finanzierung und Geld ist halt immer so ein bisschen sensibel und man guckt da lieber drei oder viermal drauf und, ne?
Finde ich spannend, weil ich dachte ehrlich gesagt immer, dass dieses Thema Finanzierung und so, so konservativ und sicher eher immer von den Endnutzern, also von Privatkunden, sag ich mal, gesehen wird, der so sagt, ne, am besten das Geld aus Kopfkissen, schafft nicht das Bargeld ab, der Staat kontrolliert uns, Deutschland GmbH, keine Ahnung, ich bin relativ schnell jetzt gerade in die Verschwörung. Nee, aber das, sag ich mal, wenn ich jetzt ein Startup gründe und wenn ich ein Firmengründer bin, dann denke ich jetzt persönlich immer so, dann ist man doch eigentlich schon so ein bisschen im Thema drin, dass man weiß, okay, ich muss gewisse Risiken eingehen, ich kann mich auf das einlassen, ich bin so ein bisschen im Thema, dass die gar nicht mehr so konservativ und ängstlich denken. Aber wahrscheinlich bin ich da vielleicht ein bisschen.
Ja, ich glaube, grundsätzlich nicht, aber ich glaube, der Sprung zu sagen, ich kenne mich damit aus und ich steuere das selber bis hin zu, hey, ja, ich kann mich darauf verlassen, dass ein Tool meine kompletten Finanzen steuert. Ja. Ich glaube, das ist nochmal so.
Stimmt. Ne? Habe ich schon mal erzählt von diesem lustigen, was Michi mir erzählt hat, diese AI, die für dich ETFs kauft und verkauft, dieses habe ich glaube ich schon im Podcast auch schon mal erzählt. Okay.
Ja. Aber es ist in die Richtung.
Ja, genau, das ist ja auch so. Meine Finanzverwaltung, ich selber nicht, Sparbuch vertraue ich nicht mehr, alles nicht, sondern ich sage jetzt, okay, liebe AI, du verkaufen, ankaufen kannst du schneller als ich und besser vielleicht, Algorithmen lesen, ja, go for it.
Ja. Naja, so wie Siri dir Vorschläge Alexa macht, schreib jetzt gerade die und die Nachricht an die und die Person oder öffne jetzt diese App, die nutzt du sonst auch immer. Nee. Also in die Richtung geht das halt auch, dass du sagst, okay, du machst halt Vorschläge, du machst halt Empfehlungen für Finanzierungsentscheidungen halt, ne? Gar nicht so im Sinne von, es ist jetzt schon passiert, sondern im ersten Schritt vielleicht, hey, ich würde dir empfehlen, vielleicht deine Rechnung zu verkaufen, ich würde dir zu empfehlen, deine Kreditlinie zu vergrößern, damit du jetzt nicht mehr so quasi eine enge Taktung hast am Ende des Monats. Ne, so Kleinigkeiten können das ja sein. Ne?
Ja, das sind ja einfach nur Berechnungen. Das ist ja so nach dem Motto, ich gucke mir die letzten 3 Jahre an und ich kann die Prognose treffen, du wirst wahrscheinlich wieder mehr produzieren, versuch doch dein Kredit anzupassen, dann bekommst du nachher nicht in Schwierigkeiten, bla bla bla.
Und heute ist es halt, ich glaube, bei vielen Unternehmen halt noch so, dann wird halt entweder gar nicht, gerade bei den kleineren, wird halt gar nicht gerechnet, so, oh ja.
Weil die Kapazitäten wahrscheinlich gar nicht da sind, ne? Weil die Leute halt so beschäftigt sind mit ihrem
Produkt. Oder halt so einfach so auf einer Excel-Basis, so, okay, ich brauche jetzt eine Prognose für die Bank, weil die Bank sagt, die braucht das, dann knallt halt irgendwelche Zahlen in Excel rein und dann war es das. Nur, dass du halt quasi ein automatisiertes, quasi kontinuierliches Tool hast, die ganze Zeit deine Finanzsituation trackt und deine Liquidität trackt. Weil das ist das, ich glaube, das ist so bitter, wenn du ein Unternehmen gründest, das läuft. Und am Ende scheiterst du daran, weil du nicht drauf aufgepasst hast, dass du genug Geld in der Kasse hast. Ja. Ich meine, der Prozess ist ja relativ simpel. Du bezahlst Rechnungen nicht. Ja. Dann kann irgendwer hingehen und sagen, ich glaube, die sind insolvent. Und dann wird es geprüft. Und wenn du dann nicht irgendwelche Rechnungen innerhalb von Fristen bezahlst, dann musst du halt Insolvenz anmelden.
Ja.
Und dann bist du halt am Arsch. Dann bist du halt out of the game. Du musst halt hoffen, dass sich irgendwer.
Obwohl du vielleicht eine gute Idee hast, ein Produkt, das gut läuft und so weiter und so fort. Ja. Nur weil du halt quasi also nicht zu doof warst, aber vielleicht, wenn du die Prioritäten anders gesetzt hast. Und nicht gesagt hast, okay, ich muss erstmal gucken, dass ich sauber aufgestellt bin, irgendwie finanziell.
Ja.
So wie Eintracht Frankfurt, der Fußballverein übrigens.
Jetzt nicht so gut?
Doch.
Also Europa League müssen die jetzt gewinnen.
Nein, nur ganz, ich muss mir da denken, weil so, keine Ahnung, die letzten Jahre war es immer so, dass da immer so gesagt wurde, okay, irgendwie nur die und Bayern oder so sind irgendwie die einzigen Fußballvereine, die quasi die schwarze Null stehen haben, die irgendwie keine Schulden haben und so, weil die irgendwie sicher wirtschaften, weil die nämlich aus genau so einer Zeit kamen, wo die hochverschuldet waren, kurz vor Insolvenz und der ganze Verein geht kaputt und schrecklich, bla bla bla. Und dann kam irgendwie ein Typ und hat das mal alles ein bisschen in die Hand genommen. Dadurch wurden sie quasi ein bisschen unattraktiver auch, weil sie erstmal sagen konnten, okay, wir können sich aber irgendeinen Spieler für 10 Millionen kaufen, wenn wir 10 Millionen nicht haben, sondern wir kaufen halt von dem Geld, das wir haben, Spieler ein. Und wenn man dann sich jetzt so Barcelona und diese ganzen Vereine mal anguckt, dann liest du immer, 300 Millionen Euro im Minus und sie kaufen irgendwie einen Spieler für 100 Millionen.
Ich so, ich meine, wie funktioniert das?
Ich verstehe das nicht.
Das ist halt das Ding. Das
die kaufen
ist,
ohne Geld
für viel das Geld. Ist halt, das ist halt für viele Leute so ein Mindfuck. Du kannst halt so verschuldet sein, du kannst halt zu du kannst quasi null eigenes Geld irgendwo haben. Du kannst komplett verschuldet sein.
Ja.
Und das ist kein Problem.
Ja.
Du musst aber genug Geld irgendwo hereinbekommen, regelmäßig, damit du die Schulden tilgen kannst.
Um zu argumentieren, hey, ja, ich habe die Schulden, aber ich habe auch eine Einnahme.
Und
die Bilanz ist es quasi am Ende immer, ne? Also du kannst, also ist die Bilanz nicht das, was quasi dann am Ende steht, nach dem Motto, du hast quasi vielleicht Ausgaben von 1 Million im ersten Quartal des Jahres, aber im letzten Quartal des Jahres kommen 1,5 Millionen rein. Und
die Bilanz ist nur ein Stichtag. Die Bilanz zeigt dir nur, am 31.12.2000x hattest du so und so viele Schulden und so und so viel Eigenkapital. Und die verteilen sich auf die und die Positionen.
Mhm.
Was du meinst, ist eher so eine Liquiditätsrechnung, was eine Cashflow-Rechnung, wo dann drin steht, diesen Monat zahle ich so und so viel an Gehältern, nächsten Monat kommt so und so viel über Rechnungen wieder rein, dann kommt eine Maschine, die ich mir kaufe, die kostet mich so und so viel, und machst eigentlich so eine Cashflow-Rechnung, dass du guckst, wann, über einen gewissen Zeitraum X, wann kommt welcher Geldfluss, positiv und negativ. Und dann guckst du, also in keiner Situation bist, wo du halt sagst, okay, mein Bankguthaben plus alle meine Kreditlinien sind aufgeschöpft, weil wenn das passiert, bist du insolvent.
Ja, dann kannst du
quasi unendlich viel, weiß nicht,
erwartete Einkommenssachen
haben. Theoretisch kannst du hingehen und sagen, hey, ich habe dann noch Immobilienwert von 200.000 Euro irgendwo rumstehen, wenn du die aber nicht
verkaufen kannst,
schnell genug verkaufen kannst oder die nicht als quasi Sicherheit hinterlegen kannst, dass die Bank dir nochmal Geld leiht, dann bist du halt raus.
Ja.
Also du kannst halt quasi was haben, was wert ist, aber wenn du es nicht liquidieren kannst, schnell genug, um das halt an den Leuten zurückzugeben, dann bist du halt raus. Und das ist halt so ein bisschen der Mindfuck. Also es geht gar nicht darum, was habe ich an Wert irgendwo rumstehen, sondern was habe ich tatsächlich gerade, was ich auch bewegen kann, was ich nutzen kann, um Rechnungen zu bezahlen.
Und angenommen, du hast, keine Ahnung, irgendwie ein Stadion wahrscheinlich, das dir selbst gehört, was irgendwie mehrere Millionen wert ist.
Genau.
Und wo man dann sagt, okay, das wird sich gut verkaufen wahrscheinlich, irgendwie, wenn das jetzt irgendwie für irgendwie, dann kann man sagen, okay, das ist quasi wie Cash, aber es ist halt, taucht in der Bilanz dann nicht als Einnahme ein.
In der Bilanz steht das drin als langfristiges Anlagevermögen.
Okay,
aber verstehe. Du hast eine Position, die heißt dann Bank oder Umlaufvermögen, wo alle Positionen drin sind, die irgendwie schnell irgendwie zu Geld zu machen sind.
Und da ist es nicht drin.
Und wenn da aber null steht,
Und
du hast zwar Millionen Anlagevermögen, kannst das aber nicht irgendwie verkaufen kurzfristig.
Voll interessant.
Und dann sagt halt irgendeiner, hey, du schuldest mir noch Geld. Willst du meine Rechnung nicht bezahlen?
Möchtest du mein Stadion kaufen? Nein. Ja, dann bist du über selber schade.
Sorry. Aber genau so läuft das. Und das ist halt, was meine ich. Du kannst halt super erfolgreich sein, aber wenn du da halt patzt und deine Liquidität nicht im Griff hast, ja, dann bist du halt super schnell. Weil meistens ist es halt so, du musst halt als Geschäftsführer Insolvenz anmelden, weil du halt schon absiehst, okay, meine Cashflow, meine Liquiditätsrechnung zeigt mir, in 3 Monaten habe ich ein Problem. Da kann ich meine Gelder nicht mehr zahlen oder so.
Das ist man erstmal verpflichtet zu ethisch, so nach dem Motto, damit man nicht am Ende die ganzen Gehälter verkackt und so, oder?
Ist genau so, dazu, aber auch einfach nur so als Kaufmann oder als Kauffrau zu sagen, hey, scheiße, ich habe irgendwie eine gewisse Verpflichtung allen gegenüber, auch den Mitarbeitern.
Ja. Aber auch den Kunden vielleicht.
Es geht halt, aber auch den Kunden und Lieferanten und allen.
Ja.
Es geht aber auch so weit, dass du sagst, wenn du es halt verschleppst, wenn du es nicht rechtzeitig anmeldest, dann kannst du einen Knast wandern.
So, wenn du im Nachhinein feststellst, ey, ganz ehrlich, du hättest das vor 3 Monaten locker wissen können.
Du wusstest es
eigentlich,
aber du hast es einfach nicht gemacht. Also, das ist halt fies. Okay. Das wird halt auch bestraft. So.
Interessant.
Ja. Und das ist halt, muss man halt aufpassen.
Ja, ich finde halt so, als jemand, der da so nicht in diesem ganzen, wie soll ich sagen, in dem Geldgeschäft so drin war und ist, finde ich das immer so eine spannende Perspektive, dass du quasi mit nicht vorhandenem Geld irgendwie Geld machst und so. Also, ne, das sind wir bei diesem Fabian der Goldschmied, was wir uns irgendwann mal angeguckt haben, so, ne, dieses, woher kommt eigentlich Geld und mit was für Geld arbeiten wir eigentlich? Eigentlich ja nicht mehr mit Geld, sondern mit versprochenem Geld. So nach dem
Motto, wenn man halt Geld nicht als das sieht, was es halt
ein Geldschein ist.
Genau, was es halt physisch repräsentiert, also so eine Münze, sondern einfach bei Geld an Versprechen denkt, die man sich gegenseitig gibt, die einen gewissen Wert halt beinhalten. So, dann ist klar, natürlich kannst du was versprechen, was in der Zukunft liegt, und sagen, ja, du kriegst von mir so und so viele Millionen in 3 Jahren.
Ja.
Und wenn du
der Person glaubst,
sagst, das kriegt die Person hin, dann
ist ja alles cool.
Und so funktioniert das ganze System. Das ist basiert auf Vertrauen und Versprechen. Deswegen ist auch so eine Panik, dass quasi Leute anfangen, sich gegenseitig zu misstrauen. Und das führt ja auch zu so einer Spirale. Zum Beispiel, wenn jetzt
Das würden sie ja nicht tun, wenn das quasi haptisch immer da wäre. So nach dem Motto, ich gebe dir jetzt 10 Euro und dann kann ja gar kein bisschen aufkommen, weil es ist ja quasi da.
Ja, genau. Aber dann könntest du auch nicht sagen, ich gebe dir jetzt 10 Millionen, wenn du 10 Euro hast, wenn sie da sind. Genau, ja. Und das ist halt genau dieses System, Banken und so weiter, weil du halt sagen kannst, ja, jetzt ist es noch nicht da, aber in
Genau, und wenn du mir vertraust, okay, cool, dann lass uns das machen. Genau. Wenn du mir nicht vertraust, gut, dann nicht.
Dann gibt es auch noch den Zwischenschritt zu sagen, wenn du mir nicht vertraust, aber du hast gewisse Wertgegenstände, die schon existieren, dann kannst du mir als Sicherheit geben.
Ja.
Das heißt, wenn du das nicht leisten kannst, nehme ich die und verkaufe die und habe dein Geld trotzdem.
Genau,
dann
zieh ich aus,
dann mache ich dich fertig. Immobilienkredit, damit ja auch, du kaufst heute ein Haus und die Bank ist aber quasi in den Grundbuch eingetragen als die Partei, die zuerst den Finger hebt, wenn es nicht klappt.
Ja, genau. Ja,
und so geht das halt auch. Ne? Ja. Und das Gleiche ist halt auch bei
Misstrauensgeschäft so ein bisschen. Ja,
okay. Ja, genau. Du versuchst halt abzusichern.
Ja.
Weil
am
Ende des Tages macht eine Bank oder auch dieses Factoring-Thema ist nichts anderes als Risiken zu steuern.
Genau. So nach dem Motto, ich kaufe dir ein Risiko ab.
Genau, ich nehme das Risiko für dich und dafür hätte ich gerne ein bisschen Betrag, weil ich kann das Risiko nicht immer richtig einschätzen.
Ja.
Und wo ich falsch liege, muss ich halt wieder auffüllen mit den Beträgen, wo ich richtig liege.
So wie das mit den Lebensversicherungen und so. So nach dem Motto, hey, die leben davon, dass nicht irgendwie alles immer sofort ausgezahlt wird, sondern die können nur funktionieren, weil halt nicht alle gleichzeitig sterben.
Genau. Ja. Und das ist halt so ein Ding, wo man sagen muss, ja, fühlt sich manchmal komisch an, ist manchmal so ein bisschen spooky. Und
aber liegt auch an der negativen Konnotation, finde ich, von dem Begriff Schuld und so. So Schulden und so, weil ich finde, mit Schulden verbindet man immer so was hart Negatives. Aber es ist ja eigentlich gar nicht unbedingt negativ. Es ist ja einfach nur ein Versprechen, vielleicht, das in Zukunft eingelöst wird, wenn ich dem anderen vertraue. Also wenn ich jetzt sage, wenn du Schulden bei mir hättest, wäre das für mich ja überhaupt kein Thema, weil ich ja wüsste, okay, Willi, gib mir das eh irgendwann wieder, weil ich kenne den, ich sehe den jeden Tag, irgendwie, ich vertraue dem zu 100%, was soll passieren, so, ne?
Na gut, ich könnte anfangen, irgendwelche Drogen zu nehmen und dann voll abrutschen und
nie mehr
Geld verdienen.
Richtig, aber so denke ich jetzt in Bezug auf dich ja nicht, so, ne? Und deswegen sage ich so, in diesem Kontext ist das Wort Schuld für mich gar nicht mehr negativ besetzt. Aber wenn das jetzt natürlich zwischen anonymen Parteien ist oder ein Online-Händler oder sonst irgendwas, dann ist es natürlich wieder einfacher zu sagen, schwerer zu sagen, ich vertraue dem anderen gegenüber, weil ich habe gar kein Gesicht vor Augen. Das ist für mich irgendwie nur noch ein One-Click oder keine Ahnung was. Ne?
Ja.
Spannend.
Ja, und ich meine, aus dem ganzen Ding heraus kommt ja auch diese ganze Idee des Rankings und Ratings von Personen, von Unternehmen. Ich meine, das ist etwas, wo man heute sagt, ja, es ist doch irgendwie komisch. Man geht halt hin und sagt, du hast eine Bonität von 1 oder von 17, du bist gut oder schlecht.
Ne? Hört Folge 17 oder 21, bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja. Da hat Willi erzählt, wie sein Schufa-Eintrag war.
Ja, aber genau daher kommt das
her, zu sagen,
wenn ich eine Person nicht einschätzen kann, dann gucke ich mir Faktoren an, wie es bei anderen Personen ist, versuche von der einen auf die andere zu schließen.
Versuche irgendwie objektiv,
operationell
wie selber
zu machen. Genau, der verzweifelte Versuch, das Versprechen irgendwie greifbar zu machen und sagen, hey, ist das was wert oder nicht, dieses Versprechen?
Ja. Er sieht zwar nett aus, aber der Bart macht mir Angst.
Genau. bisschen Asi, oder? Ja, genau. Von daher, mal gucken. Also das wird so, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen vom Thema, aber unterm Strich wird das jetzt mein Job sein, zu gucken, wie man halt dieses Ankauf- und Verkauf-Ding irgendwie cool automatisieren kann, zum gewissen Grad halt, da wo es Sinn macht.
Ist ja so ein bisschen so, stelle ich mir das ganz einfach jetzt so vor, schon wie jetzt die ganzen Versicherungs-Apps und so umstellen, so nach dem Motto, dass ich nur noch meinen Kassenbon und das Rezept vom Arzt einscanne, hochlade, einreichen drücke und dann kommen die verschiedenen Schritte, dann sagen die, ja, wurde gelesen, wird jetzt bearbeitet und dann kommt entweder, okay, bitte reichen Sie das noch nach, sonst können wir das nicht machen, oder wir zahlen Ihnen jetzt den Betrag aus. Ja. Das ist ja das Prinzip, gibt es ja im Prinzip schon in anderen Branchen.
Ja.
Und das jetzt quasi in rechtlich safe und, keine Ahnung, Datenschutz und so cool zu machen für diese Branche, das Factoring.
Ja, und da halt auch, ist vielleicht auch so cool, dass du gar nicht so selber hingehen musst und sagst, ja, ich scanne jetzt irgendwelche Rechnungen, sondern.
Stimmt, das geht ja bei Firmen noch automatisch eigentlich. Wenn du sagst, du hast immer regelmäßigen Rechnungsreinkommen von einer bestimmten Firma, kannst du direkt darüber leiten
vielleicht. Ja, ich meine, du schreibst die Rechnung ja mit einem bestimmten Tool, du nutzt da ja irgendeine Software für, die Rechnung erstellt. Mhm. Warum kann diese Rechnung, wenn die quasi versandt wird, nicht automatisch auch in das andere System einspielen?
Blindkopie,
ja. quasi. Ja, ne? So einfach könntest du es sogar machen. Ne? Du machst einfach BCC, bestimmt einen Account rein und dann werden alle Rechnungen in dieses, das wäre die simpelste Lösung, glaube ich. Und genauso stelle ich mir es halt vor, dass du gar nicht drüber nachdenkst so und irgendwen einstellst, der Rechnung scannt und sagst, hey, ich mache halt einen Vertrag.
Bitte jetzt auch senden.
Und einfach alle Rechnungen einfach weiterleiten. So.
Mhm.
So. Aber ne, wird sich dann alles zeigen. Ich muss mich auch erstmal ins Thema einfinden. Ich meine, in der Ausbildung hatte ich zwar schon ein paar Berührungspunkte damit, aber das war eher ein Randthema. Mhm. Und jetzt wird es halt das Hauptthema. Und das heißt, ich muss jetzt ein paar Wochen erstmal ein bisschen einlesen, gucken, wie ist das rechtlich insgesamt, was gibt es für Formen, wie bauen wir das ganze Produkt damit auf und wie gespannt. Spannend.
Und auch Designfragen und so kommen auch wieder hinzu. Also nach dem Motto, hey, wir müssen auch noch gucken, alles. Dafür sorgen, dass das irgendwie cool ist und die Leute irgendwie schön finden. Du musst nicht nur dafür sorgen, dass es funktioniert, sondern auch, dass die Leute es gerne benutzen.
Genau, das, so, ist, ja. das ist so die das Kunst. Ist ja
auch interessant.
So, entwickel etwas, wo halt die Händler der Welt quasi sagen, hey, das ist mein Tool, was ich am liebsten nutze. Und das gehört alles mögliche dazu, ne? Von Zusammenarbeit mit anderen Tools bis hin zu Konditionen, aber auch, hey, finde ich es optisch ansprechend, nutze ich es gerne, verstehe ich die Nutzung und so weiter. Also komplett alle Fragestellungen, die du rund um so ein Produkt haben kannst, landen halt quasi bei diesem Factoring-Team. Und meine Mitaufgabe ist halt dann zu schauen, okay, dass wir halt so die Prios alle irgendwie gut organisiert bekommen und dann halt diese Dinge zuerst machen, die am wichtigsten sind dafür. Und wenn zum Beispiel das Thema, weiß ich nicht, neues, also Special Features irgendwie erstmal so, wenn wir sagen, wir haben 5 Features, die wir machen könnten. Das eine wäre Rechnung automatisch einspielen, das andere Feature wäre irgendwelches Reporting erstellen. Da würde ich sagen, naja, lass uns erstmal die Rechnung automatisch reinkriegen und das Reporting später mal. Das ist jetzt ein Beispiel. Ja. Aber dann geht es halt auch oft darum, die Frage, den Leuten, die wir aktuell im Team haben, was können wir leisten und was machen wir zuerst und was danach? Und das heißt, viele Fragen an Händler auch, viel mit anderen sprechen, versuchen zu verstehen, was die wirklich brauchen, welche Tools nutzen die, wie kann man die zusammenspielen lassen und so. Und dann von der Konzeption bis nachher zum Betrieb der Software, dann das halt alles so ein bisschen mit im Blick zu haben, dann zu schauen, okay, was zuerst, was ist am wichtigsten und
Apropos Design, was hältst du von dem faltbaren Phone?
Aha!
Also zwei interessante Entwicklungen im Handysektor. Ich habe heute Morgen oder gestern Abend Nokia-Konferenz irgendwie ein paar Sachen mitbekommen, wo ich so dachte, Nokia lebt noch, what the fuck?
Und, ich glaube, die haben wieder ihre Rechte zurückgekauft. Teilweise erstmal verkauft, dann Microsoft dann wieder zurückgekauft.
Genau, ich habe es nicht so ganz gecheckt, da können wir gleich drüber sprechen. Also lass uns damit kurz, also nur so auch so ein bisschen Abschlussthemen abarbeiten, die ich interessant fand. Können wir auch so kurz blitzlichtmäßig ein bisschen drüber sprechen. Ich habe bei Casey Neistat habe ich gesehen, das ist jetzt irgendwie auch wieder nur Halbwissen, was ich bei Twitter so aufgeschnappt habe, irgendwie ein Nokia-Handy für $35 geben soll, quasi so ein ganz Grund-Standard-Handy, $35, womit die jetzt so Werbung machen, hey, und es ist auch Snake drauf, so ungefähr, weißt du, so was man sich von Nokia immer so vielleicht ein bisschen, also wo ich dachte, voll der smarte Move eigentlich, dass die jetzt sagen, okay, wofür standen wir früher, was ist das, woran die Leute an uns denken, die denken dann nicht, harte, geile Innovation, also vielleicht schon, aber zu der damaligen Zeit, aber die Leute denken eher an Nokia 3310, 3330, irgendwie gute Qualität, stabil, mit dem Handy konnte man in den See gehen, das hat es überlebt. Ja, passiert. Und irgendwie Snake und so nach dem Motto, hey, wir nutzen dieses vielleicht so ein bisschen Retro-Feeling, was wir gerade in der Gesellschaft so ein bisschen spüren, nutzen das und sagen gleichzeitig noch, hey, was ist das, was wir vielleicht, was uns unique machen kann? Okay, wir können einfach sowas von günstig sein im Vergleich zu anderen und dann auch noch damit offensiv Werbung machen, so nach dem Motto, ja, mit uns könnt ihr nicht die fancy Sachen vielleicht machen, aber wir bieten euch Snake und wir bieten euch ein funktionierendes Handy und das für $35. Und dann denke ich mir so, ey, das ist doch eigentlich voll smart, wenn du jetzt dir anguckst, was Apple zum Beispiel macht, die dann sagen, hey, und wir bieten euch eine günstige Variante, die XR-Variante für $700 oder so, keine Ahnung. Ja. Wenn man sagt, okay, wir wollen irgendwelche Märkte erobern, keine Ahnung, Afrika, Indien, weiß ich nicht, keine Ahnung, könnte ich mir jetzt aber so vorstellen, dass die sagen, hey, du hast ein Smartphone, das funktioniert, $35, auf geht's, dann vielleicht noch mit den Google-Luftballons, mit lustigem Internet und so, was auch immer, dass man dann sagt, okay, das ist der Markt, den wir uns erschließen können, weil den die bedienen die anderen einfach nicht. Und da macht ja zum Beispiel dieses OnePlus, ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja, ja, klar.
So, ne? Und die machen das ja, glaube ich, also die machen das ja auch so ein bisschen, dass sie sagen, okay, wir bieten auch ein super qualitatives Smartphone an, mit vielleicht ein paar Abstrichen, anstatt für 700, für $300 oder so. So in der Regel, glaube ich, so wie ich das verstanden habe. Und das ist ja nochmal ein Schritt weiter, den ich ganz spannend finde bei Nokia. Aber das ist nicht das Einzige, sondern habe ich noch so ein anderes Handy gesehen mit irgendwie so 8 Linsen hinten drin. Hast du es gesehen? Wo dann so hinten Fotodinger, keine Ahnung, was das Cooles kann, sah irgendwie fancy aus. Und ich dachte, wow, irgendwas Nischiges, Verrücktes irgendwie vielleicht. Fand ich jedenfalls ganz spannend. So Nokia kommt wieder zurück an den Handymarkt mit einer, auf den ersten Blick, finde ich, sehr smarten Idee.
Ja, die ist gar nicht von Nokia, das ist das Lustige.
Oh, habe ich die ganze Zeit Blödsinn erzählt?
Nee, also Nokia macht es jetzt auch.
Okay.
Ich habe da vor einem Jahr ungefähr, habe ich ein Video gesehen zu KaiOS. K-A-I-O-S. Okay. KaiOS ist ein neues Betriebssystem, was.
Das ist mal Dragon Ball Kai oder so? Irgendwas mit Kai habe ich im Kopf
von Dragon Ball. In die Richtung, ja. Neben iOS, Android und kommt jetzt auch KaiOS quasi durch in genau den von dir beschriebenen Märkten. Also Märkte, okay, wo du sagst, dann brauchen die, also nutzen Leute auch ein Handy, was kein klassisches Smartphone ist, haben aber trotzdem Bock, diese ganzen Apps zu nutzen, mhm, wie Facebook, Instagram und WhatsApp und so weiter. Mhm. Und KaiOS ist quasi basiert auf Firefox, auf, mhm, dem Browser. Mhm. Und die Apps, die du quasi bei KaiOS nutzt, sind
eigentlich Browser-Apps, genau, also Browser-Applikationen, genau, quasi.
Ja. Aber so
WhatsApp-Web-Dings, einfach quasi.
Ja, genau, aber okay, so verpackt, dass es quasi ein eigenes App-Icon hat und dann drückst du drauf.
Das ist eine Verknüpfung.
Ja, es ist, du hast halt oben diese Browser-Leiste nicht, aber am Ende des Tages ist es eigentlich die Browser-Version davon. Und so ähnlich wie Chrome das auch mit so Chrome-Apps ein bisschen macht,
mit Chrome OS. Ich habe noch nie mit Chrome gearbeitet, aber Mozilla hat doch, also hier Firefox hat auch Apps quasi drin, oder? Allein der Adblocker ist ja im Prinzip eine App für Firefox.
So in die Richtung, so genau.
Bisschen, ja.
Genau, so in die, okay, Richtung gedacht. Und Nokia macht das wahrscheinlich jetzt mit dem Handy, also kann ich mir auch vorstellen, dass die auch KaiOS drauf haben oder Android One. Müsst also so Betriebssysteme, ne, die halt so wirklich auch mit minimalst Anforderungen Hardware technisch laufen, was dir halt erlaubt, so ein Handy für 30 Euro zu bauen, weil es halt echt Hardware von vor 5 Jahren drin hat. Aber dadurch, dass die einfach nur einen Browser laufen lassen und die Apps halt so ein bisschen runter. Ein
tragbarer Internet Explorer quasi so ein bisschen.
Ja, genau, genau. Ja. Und von daher, ich glaube, und dieses KaiOS soll relativ beliebt sein und relativ viel Fahrt bekommen, gerade halt in asiatischen Räumen, also nicht jetzt in China und Co., wo die halt die Hardcore-Smartphones haben, sondern eher halt in anderen Ländern in Asien und in Afrika und keine Ahnung, Südamerika, was weiß ich dann. Ja.
Zum Beispiel in der Gegend von Xi'an
oder Bolivien
oder Taiwan
oder
Pautu oder Xining, auch angesprochen Xining und Quyang
oder
und
in Chongqing, diese Ohio.
Danke für den Globus. Ja.
Genau, und das so, ich glaube, das ist so dieses eine Spielfeld, was die alle gerade versuchen zu besetzen. Das ist
smart, oder? Also finde ich. Ja. Also, und die Großen halten sich ja so ein bisschen raus, gefühlt, oder? So, oder hat Samsung da irgendwie so ein Samsung Galaxy S-Arm?
Nee, Samsung rückt jetzt langsam, rückt so ein bisschen nach. Die haben einen so ein Handy vorgestellt, was relativ günstig sein soll. Aber die es zuerst wirklich gut gespielt haben, waren tatsächlich die chinesischen Anbieter. Okay. Xiaomi, ich glaube, OnePlus gehört das nicht zu Xiaomi oder gehört das zu. Auf jeden Fall, die haben so Subbrands gegründet.
Ich kenne nur von Fort Minor, Xiaomi Homie.
Entschuldigung, wegen Xiaomi. Geschrieben Xiaomi oder so.
War ein Spaß.
Die und wen gab es noch?
Huawei gab es.
Huawei, genau, die zwei. Und die haben aber noch so Subbrands. Eine von denen gehört OnePlus und die andere haben noch irgendein anderes. Oppo, glaube ich, heißt das.
Ich wusste gar nicht, dass OnePlus aus Asien kommt.
Ja.
Okay.
Und das ist halt ganz lustig. Die haben es halt angefangen, die haben gemerkt, okay, wir wollen halt unsere Hardcore-Smartphones, wollen wir halt nicht irgendwie vermischen mit diesen 30-Euro-Dingern. Deswegen haben die gesagt, wir begründen dann ein Subbrand. Und dann,
was man bei Automarken schon kennt.
Ja, genau. Ja. Das haben die jetzt auch so gespielt. Und dann, glaube ich, Nokia gemerkt, okay, wir können das auch ganz gut. Und Samsung zieht da jetzt auch so ein bisschen nach.
Weißt du denn, was Nokia die letzten Jahre gemacht hat? Ich habe gar keinen Plan. Weil du eben meinst, verkauft.
Microsoft oder Nokia?
War das nicht Motorola?
Stimmt.
War das nicht das, wo ich...
Doch, Motorola,
genau. Mein erster
Gedanke... Aber Nokia wurde auch irgendwohin verkauft. Wer hat denn Nokia gekauft?
Ich weiß noch, wie ich damals mein Gründergeist entwickelt wurde, als ich so dachte vor 10 Jahren, Alter, modulares Smartphone, wie smart wäre das denn, wenn du sagst, okay, ich will einen großen Akku, dann kaufe ich einen großen Akku, ich will eine geile Kamera, aber wenn du das nicht willst, kannst du das wegbauen und so, wie so ein Lego-Bau-Handy. Da dachte ich, Alter, das wird meine Entwicklung. Da gibt es auch so eine Sendung von Joko und so, jetzt das Ding oder das Deutschlands größtes Ding. Nee, das klingt falsch. Aber irgendwie so das Wunderding, keine Ahnung. Wo ich dachte, Mann, bin ich smart. Und dann kam Motorola und hat gesagt, wir machen das modulare Smartphone. Und ich dachte mir, ja, Aktien, wo? Hier. Und dann hieß es, schade, Microsoft kauft Motorola. Naja, okay, wird ja vielleicht trotzdem noch was. Ja, dann doch nicht, schade. Ich dachte auf jeden Fall, dass das die krasse Revolution und das Tollste von der Welt
wird. Kommt vielleicht noch.
Vielleicht kommt es noch. Ich finde die Idee immer noch mega smart, dass man so individualisiert sich dein Handy zusammenbaut und sagt, okay, das ist das, worauf ich Wert lege. Manche wollen gar nicht fotografieren, andere wollen hart fotografieren. Und
ja, aber ich glaube, so viele Gedanken wollen sich Leute damit
nicht machen. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber Leute lieben doch individualisieren. Ich habe mir Vans bestellt. Individualisierte Vans, voll geil. Dann kannst du den bunten Streifen an der Seite, kannst du gelb machen und so. Mega geil. Was recherchierst du gerade?
Ich gucke gerade, was mit Nokia passiert ist. Irgendwie habe ich gelesen, dass irgendwie indirekter Wiedereinstieg in den Handymarkt, weil die Lizenzmarke irgendwie von Nokia wieder
an irgendwie reicht. Okay, also auf jeden Fall konnten die anscheinend aus irgendeinem Grund, weil sie irgendwie sich die Latenz verkauft haben, in den letzten Jahren keine Handys produzieren und sind irgendwie raus gewesen aus der ganzen aber Nummer.
Kommen jetzt wieder rein.
Und jetzt kommen sie wieder rein. Mal gucken, ob es nur so ein kleines Strohfeuer ist oder ob das irgendwas bewirkt.
Genauso ist Strohfeuer oder auch nicht mit diesen Klapphandys.
Genau, gute Überleitung. Ich wollte gerade sehr gut. Ich habe mir die Präsentation angeguckt und es geht ja, ist ja so, dass du quasi drei Bildschirme hast. Wenn du quasi, wenn du sagen wir, du hast vier Seiten, also vorne links, vorne rechts, hinten rechts, hinten links, dann hast du vorne links, vorne rechts und hinten rechts ein Bildschirm. Hinten links nicht. Hinten links ist quasi dann Kamera und so vielleicht wahrscheinlich, ne? Und du kannst es quasi zusammenklappen.
Ja.
Und dann hast du, wie soll ich sagen, so, so ein bisschen wie eine Fernbedienung, also ein bisschen dicker als eine Fernbedienung vielleicht, so, so eine Handygröße, ne? So, passt eigentlich ganz gut in die Hand. Vielleicht ein bisschen ungewohnt dünn, hätte ich so den Eindruck.
Ja, beim, so irgendwie komisch.
Beim Sehen.
Ne? Also nicht breit genug, aber dafür ein bisschen dick irgendwie.
Genau, irgendwie so ein bisschen.
Schmal und dick.
Und dann, kannst du da quasi so ganz normal so schnell WhatsApp beantworten und so weiter und so fort, wo ich mir erst denke, eigentlich ganz cool, wenn man nicht so ein fettes Ding in der Hand haben muss und dann irgendwie die schnellen Sachen irgendwie erledigen kann. Und was, sag ich mal, dann eigentlich ganz cooles Feature ist, finde ich auf den ersten Blick, du kannst es dann aufklappen und es ist quasi, nennt man das seamlessly, keine Ahnung, also ein ununterbrochener Übergang zu dem großen Bildschirm. Das heißt, du klappst es auf und das, was du auf dem kleinen Bildschirm gemacht hast, wird sofort auf dem großen Bildschirm angezeigt. Da habe ich mir ein paar Fragen gestellt. Ist dann der Bildschirm auf der Rückseite, wenn du es groß hast, wie so ein iPad quasi, also wie so ein Tablet, nur ein bisschen kleiner? Also ich finde die Formate so ein bisschen komisch. Ich finde, es fühlt sich an, als wären das komische Bildschirmformate, womit Apps lange Probleme haben werden. Ist dann die Rückseite deaktiviert oder touchst du dann aus Versehen immer auf was rum oder gibt es da coole Funktionen? Ja, so?
Bestimmt deaktiviert, sonst würdest
wahrscheinlich,
du versehentlich irgendwelche Sachen
öffnen. Das macht nicht so viel Sinn, ne? Und also dann denke ich mir, okay, eigentlich ganz cool, dass man beides in einem hat, sodass du quasi, weiß ich nicht, auf dem Pod kannst du coole Videos gucken, dann mit dem großen Tablet, aber kannst unterwegs irgendwie schnell alles erledigen auf dem kleinen Handy. Aber ich kann mir in keiner Welt vorstellen, dass dieser Klappmechanismus, dass das gut funktioniert, dass sich das wertig anfühlt, wenn du es zusammenklappst, dass du nicht das Gefühl hast, okay, wenn ich jetzt das irgendwie ein bisschen fester zusammendrücke, dann macht es bestimmt komische Quietschgeräusche, also bestimmt so Geräusche. Also irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass das so geil verarbeitet ist, dass man das Gefühl hat, okay, das ist mega geil. Auch, dass du, wenn du es aufklappst in der Mitte, also dass es ja irgendwie klappbar ist. Das heißt, du hast keinen komplett nahtlosen Bildschirm oder können die es so gut hinkriegen, dass ich, also ich finde die Idee cool, dass man irgendwie ein bisschen Innovation da reinbringt. Der Preis mit $2,000 ist halt hart teuer, aber über sowas braucht man im Handy, also keine Ahnung, ist halt, ne, keine Ahnung, du kaufst dir quasi ein Tablet und ein Handy in einem, deswegen rechnet es sich vielleicht, nee, keine Ahnung, ist halt fucking teuer. Die Innovation finde ich aber ganz cool, aber ich glaube, es ist nicht so die coole Sache.
Ich glaube, es ist halt am Anfang jetzt eher so ein bisschen Show-off, so, ich bin geil, ich bin Samsung, ich mache jetzt.
Wir machen was Innovatives, ne?
So. Und das, die anderen, die battlen sich gerade so gegenseitig, was so, aber ich glaube, den Rest der Welt, also die ist ja mit normalen Handynutzer einfach nicht juckt, weil der denkt, ja, cool, macht ihr mal weiter, spielt mal eure Spielchen.
Ich zahle sowieso nicht 2000 Euro dafür.
So. Ja, aber auch, ich glaube, der Use Case ist gar nicht so relevant, weil wenn du überlegst, das Display ist zwar ein bisschen größer, aber jetzt eigentlich allzu viel größer, sagst, wow, da sitze ich halt abends im Bett und gucke da irgendwelche Filme drauf, machst du halt nicht, weil es dafür auch nicht groß genug ist. Ich glaube, es ist halt so ein Hybrid-Ding. Wie so eine
Tech-Demo so ein bisschen, ne?
Ja, genau. Und ich glaube, es ist einfach nur zu sagen, hey, guck mal, was wir für geile Technologie im Griff haben. Und ich glaube, das ist eher sowas, wo du heute denkst, was soll die Scheiße? Und ein paar Jahren wird man froh sein, dass man diese Klappbildschirme hat, weil man daraus irgendwas Cooles entwickelt.
Meinst du, das wird man haben? Also, ich sage mal jetzt auch im Handy-Ding. Meinst du, dass so nach dem Motto, ich habe die Kommentare unter den Videos gelesen, dann war es so, ja, in 5 Jahren macht Apple das in geil. So, warten wir mal darauf. Ja, so, wo ich denke, ist es so? Oder
ich weiß halt nicht,
geht's nicht in die Richtung Klappkram?
Ich weiß halt nicht, ob das Gerät hier ob das Handy als Gerät das ist, wo diese Technologie halt schlagend wird.
Ja,
also ich kann mir halt vorstellen, dass du halt, also das ist halt das Schwierige, ich kann mir halt heute noch gar nicht so vorstellen, wo das super spannend sein wird, aber vielleicht gibt es sowas wie so Notebooks, wo du halt einfach quasi ein großer Bildschirm hast, den du zusammenklappst und dann also als Arbeitsgerät halt irgendwie nutzt, dass du sagst, okay, ich klapp das halt, das ist also ein Mini-Notebook, was du halt aufklappst und hast du einfach so ein.
Wie so eine Tafel, kannst du quasi nochmal so seitliche Klappen wegklappen und die so einen Bildschirm oder so 3D-mäßig, also dass du dann quasi so ein bisschen halb gebogenen, Curved-Bildschirm irgendwie rausklappst vielleicht. Also,
irgendwie sowas, oder du bist halt im Auto unterwegs und hast halt dann irgendwie in den Kopflehnen hinten. Hast du so ein Bildschirm, den du so aufklappst, dann hast du so ein Riesentablet.
So nach dem Motto, hey, das Coole daran ist eigentlich, dass sie es hingekriegt haben, einen nahtlosen Bildschirm zu kriegen mit einem Klappmechanismus. So.
Ja, genau.
Ob sie es jetzt am Handy vorstellen oder was anderem, Das war halt eine Handykonferenz, deswegen macht es irgendwie Sinn, so ungefähr.
Ja, genau. Ich glaube halt, okay. Ich weiß ja nicht, ob das Handy das Gerät ist, was am Ende davon am meisten profitiert. Ich glaube halt, dass es andere Sachen geben wird, die halt da irgendwie cool sind. Und dann merkst, okay, weiß ich, vielleicht in irgendwelchen Fabriken oder so, wo man irgendwelche, weiß nicht, Maschinen bedient, wo man sagt, okay, manchmal brauchst du halt irgendwie mehr Fläche und dann kannst du cool aufklappen. Oder für irgendwelche, weiß ich, Künstler oder so, für irgendwelche Grafikdesigner, die dann sagen, hey, ich sitze im Büro, manchmal muss ich das halt
auf. Den Swag auf.
Und dann habe ich halt irgendwie.
Denk mir, what up?
Keine Ahnung. Oder halt irgendwie Fernsehtechnologie, wenn du halt sagst, du hast irgendwie in deinem Raum irgendwie wenig Platz und dann klappst du das Ding halt ein und dann drückst du und dann klappt das automatisch und dann fahren wir wieder auf. Ne? Sowas in die Richtung. Das wäre irgendwie cool, so ein kleiner, so eine kleine Box, so eine TV-Box, die halt einfach nur so ein Würfel ist, der so im Raum schwebt. Genau. Ja, aber kennst du dich, diese Technologie, wo so Pflanzen irgendwie auf so Magneten.
Diese Magneten genau in der Luft gehalten werden.
Sowas, ja. Das schwebt dann so im Raum und dann drückst du, sagst Alexa, ich will Fernsehen gucken und geht das Ding auf oder hast du davor so.
Geil, ey.
So 120
zu. Das ist so wie man bei so Transformers nur so mit Microbots kennt, weißt du, die sich dann so zusammen formen zu so einem Bildschirm. Das ist halt nur so ganz viele kleine Mini-Klappmechanismen. So. Ja.
Sowas. Keine Ahnung, also ich glaube, da fehlt jetzt auch so ein bisschen die Anwendung für.
Ja.
Aber ich glaube halt, es ist wichtig, dass es die Technologie gibt. Dass sie jetzt weiterentwickelt wird, dass am Ende des Tages wahrscheinlich irgendwie so 3-4 Leute auf der Welt mit so einem Klapp-Handy rumlaufen werden, was okay ist, und dann irgendwann mal kommt was Cooles damit, wo man sich heute gar nicht so vorstellen kann, was das sein soll.
Was wäre denn so, noch vielleicht so Abschlussfrage, was wäre denn so die Handy-Neuerung, die du dir jetzt in den nächsten 1-2 Jahren realistisch wünschen würdest? Also wir reden jetzt nicht von, keine Ahnung, Handy auf der Netzhaut oder so, sondern eher so, wir haben jetzt das Handy in der Form. Und irgendwie beschwert man sich ja oder beschweren sich viele Leute darüber, okay, seit 5 Jahren passiert da irgendwie gefühlt nicht viel. Klar wird alles ein bisschen cooler und so. Was wäre das, was dich so, was dich interessieren würde, was du einen Vorteil fändest, einen coolen Nutzen? Weil es gibt ja auch eine andere Entwicklung, ich weiß nicht, welche Firma das war, die biegsam oder so, glaube ich, Bildschirme oder so, war doch irgendwie so, ne? Das gab's das? Ja, ne?
Ja.
Genau. Wo ich mir auch denke, ja. Okay, dann kannst du vielleicht nicht mehr so schnell
brechen. Also meinst du jetzt tatsächlich so von der Form her, also von dem
Gerät an sich? Genau, oder? Nicht softwaretechnisch, sondern eher hardwaremäßig so, wo man sagt, und jetzt aber auch nicht bessere Hardware, sondern irgendwas cool. Ich weiß noch, wie wir damals im Sportunterricht in der Umkleidekabine, glaube ich, darüber gesprochen haben, dass das neue iPhone so eine Infrarot-Tastatur, Tastatur vor dir auf dem Tisch irgendwie beamt und du kannst auf dem Tisch quasi auf so einer Hologramm-Tastatur tippen und es geht ins Handy. Und ich dachte, das wäre mal geil. So, das fand ich irgendwie eine coole Vorstellung. Sowas in die Richtung. Hast du da irgendwas?
Weniger Sachen, die neu sind, aber ich fände es halt geil, wenn in den nächsten paar Jahren nochmal was an der aktuellen Form passiert, wo ich sage, das ist halt noch nicht zu Ende. Also Beispiel wäre, was ich gesehen habe, fand ich, was ich cool fand von Samsung, was heute schon geht, ist, du kannst halt zwei Handys aneinander halten und laden die sich gegenseitig. Also quasi, dass du dieses
vom einen aufs andere, genau, oder was?
Das Wireless,
gegenseitig sich laden wäre Perpetuum mobile quasi.
Ja, genau, also das eine das andere lädt, das meine ich. Also wenn ich zum Beispiel cool mit AirPods in der Verbindung oder mit der
Watch. Das haben die doch auch bei Samsung jetzt gezeigt, dass du die Samsung Buds quasi auf dem Handy laden
kannst. Das fände ich halt cool, wenn das jetzt mal wirklich so einfach Standard wird.
Ja.
Und in dem Kontext halt auch die ganzen Öffnungen quasi weggehen. Ne? Also das ist halt nichts, was ich mir ausgedacht habe. Aber ich find's halt cool, wenn du ein Handy hättest, was halt keinerlei so abstehende Sachen hat. Also weder die Kamera, also noch irgendwie die ganzen hier die Ladestecker
und
die ganzen Knöpfe. Und das alles halt verschwinden würde. Und das ist einfach so ein bisschen einfach wie so ein
Display quasi.
Ja, was einfach nur ein cooles Display, was halt irgendwie keine Ecken und Kanten hat, das einfach nur flach und sich gut anfühlt. Das fände ich so von der. Ich glaube, das wär schon ausreichend, weil.
Ja.
Ich fände es halt cool, wenn diese Notch verschwindet.
Ja.
Also wenn die das in den Griff kriegen, dass du quasi irgendwie.
Das ist ja auch ein Apple-Problem jetzt, sag ich mal. Das werden die ja bei manchen anderen, bei vielen anderen Handys geht das ja schon quasi.
Ja, genau, die haben dann irgendwelche Specials reingebaut, aber ich finde halt das mit dem Gesicht finde ich schon mal ganz cool.
Ja.
Wenn das jetzt ein bisschen schneller wäre und dann halt einfach nur, wenn du ein Stück Display hast. So.
Kann ich verstehen,
das fände ich. Und ansonsten fände ich halt cool, wenn die halt bei den Uhren und so, bei diesen ganzen Geräten drumherum halt noch ein bisschen mehr, ich sag mal, mehr Tracking ermöglichen von bestimmten Sachen. Also.
Und das unabhängig vom Handy oder weil die quasi mehr Technologie in die Uhren reinbauen? Also so nach dem Motto, sollen die das Handy als krassen Server quasi nutzen? So nach dem Motto, hey, dafür ist die Watch irgendwie klein, leicht, cool, aber nur verbunden mit dem Handy in der Tasche? Oder lieber independent und krasse Uhr und dafür Handy auch mal zu Hause lassen?
Lieber krasse Uhr, independent und dafür Handy lieber zu Hause lassen.
Ja. Weil man könnte es auch andersrum angehen, fällt mir grad, also habe ich gerade so drüber nachgedacht, dass man sagt, okay, die ganze Leistung kommt halt vom Handy und das
andere. Ja, genau, so ist der Status quo ja, ne? Viele Apps funktionieren halt nur in Verbindung mit deinem Handy und ich fände es eigentlich ganz geil, wenn du halt einfach nur, weiß nicht, sagen könntest, hey, ich nutze mein Handy wie heute ein Laptop. Der steht halt irgendwie da rum, aber eigentlich brauche ich es kaum, weil ich kann die meisten Sachen mit meiner Uhr irgendwie erledigen. Und das würde halt irgendwie bedeuten, dass man mehr über Sprache steuert vielleicht. Und
vielleicht ein faltbarer Bildschirm, damit man, wenn man dann wirklich mal was Größeres machen möchte auf der Watch, dass man den aufklappt oder so. Ich wollte es unterbringen irgendwo.
Weißt du, was ich geil fände, glaube ich? Jetzt ist aber ganz krass gerade. Chef, du hättest so eine Uhr, die halt echt krass ist von der Prozessorleistung her. Die kann halt voll viel, hat voll fetten Akku. Und hast du so einen kleinen, dann hast du quasi sowas wie ein AirPod-Case. Ne? Also so ein Case, wo du einfach deine Kopfhörer drin hast und sowas in die Richtung. So einen kleinen Würfel. Und dann kannst du den halt, dann drückst du halt drauf und dann wird das Ding groß, wie so ein Tablet.
Mhm.
Das ist aber dumm, das hat halt keine Funktion. Das
ist nur ein Display.
Genau, und das hat auch quasi keinerlei Akku, sondern das liegt halt quasi, es muss halt auf irgendeinem
Induktionstisch liegen. IKEA-Tisch liegen oder so. Genau.
Und wenn das alles zusammenkommt, dann hast du halt quasi irgendwie, dann hast du so einen kleinen Würfel dabei, der so ein Display darstellt, klar, und dann bam, liegt das quasi auf deinem Tisch, dann ist das mit Strom versorgt und dann deine Uhr
liefert alle Inhalte da drauf streamen.
Genau, und dann kannst du halt über deine Uhr das Ganze steuern und dann brauchst du quasi
kein
Handy mehr, sondern ist dann die Rechenleistung quasi in der Uhr und das könnte vielleicht irgendwie.
Ja, das fand ich cool, weil darauf wäre ich auch so ein bisschen hinausgegangen, dass ich es eigentlich cool finde, wenn man in die Richtung geht, man hat Home-Server und irgendwie so als Server-Dinger, die Leistung bereitstellen und du hast eigentlich nur noch, du arbeitest mit Bildschirmen, das ist ne, wie du das gerade eigentlich auch erklärt hast, so, finde ich eigentlich ganz cool. Und wenn dann unterwegs bist, hast du halt nicht den Home-Server so, wo halt dann viel Leistung vielleicht in einem relativ großen Würfel irgendwo unter der Spüle ist.
Würfel.
Sondern Würfel sind die Zukunft. Scheiß mal auf Dreiecke, ihr Hipster. Nein, Quatsch. Und wenn du unterwegs bist, ist dein Server quasi in deiner Uhr, in deiner Watch. Und so, das fände ich irgendwie ganz, ganz cool.
Ich meine, da geht's ja halt hin, ne? Ich habe das jetzt gemerkt, als ich meinen alten Arbeits-PC platt gemacht habe. Ich hatte auf dem Rechner gar nichts drauf. Die Festplatte war fast leer. Es war halt einfach alles in der Cloud. Das heißt, ich hätte jeden Rechner nehmen können, mich einloggen können, hätte ich alle Daten gehabt. So. Ja. Das eigentlich von der Grundidee geht ja alles in die Richtung, dass du deine ganzen Dateien nicht mehr irgendwo lokal auf einem Gerät hast und einfach sowieso über eine Cloud abrufst.
Ja.
Und dann ist eigentlich egal, von welchem Gerät. Und dann spricht ja auch nichts dagegen, dass du dich halt auf deinem Würfel einloggst, auf deinem Würfeldisplay und sagst, hi, ich bin der und der. Und zack, bumm, bist verbunden und siehst alle deine Dateien, die du. Also,
meinst du, Minecraft hat die Zukunft begründet mit Würfeln und Blöcken?
Ab jetzt schon.
Hier habt ihr zuerst gehört.
Ja.
So wie noch ein kleines Update zum letzten Thema und dann für alle, die sagen, die Podcasts dürfen nicht länger als eine Stunde sein, hören wir dann auch auf. Wo kam ich her? Mit Würfeln? Keine Ahnung, ich habe die Überleitung verkackt, aber ich wollte noch einen Nachtrag zur letzten Folge machen, weil ich fand es ganz witzig, wie aktuell wir waren, so von dieser Reddit-Seite mit diesem YouTube-Thema und so, und dann am nächsten Tag hat man irgendwie überall bei Twitter gelesen, so krass, Aufschrei, bla 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 bla. Und jetzt so im Laufe dieser Debatte hat sich so in der letzten Woche so ein bisschen witzige Sachen ergeben. So zum Beispiel, dass dieser Typ, hieß er Matt oder so, der dieses Video gemacht hat, dieses Emotionale, ne? Der dann gesagt hat, wir haben noch darüber gesprochen, dass er gesagt hat, ja, ich höre jetzt auf mit YouTube und so. Dass der dieses Thema melkt bis zum geht nicht mehr. Das heißt, er macht jeden Tag jetzt gerade so Videos dazu, krass. So, ja, guck mal, es ist immer noch so, weil der hat jetzt gemerkt, wie sein kleiner 13.000 oder 30.000 Abonnentenkanal quasi explodiert ist durch dieses Reddit-Video, also dass er die Aufmerksamkeit generiert hat. Das heißt, er macht quasi das Gegenteil von dem, was er eigentlich gesagt hat, so nach dem Motto, ich unterstütze YouTube nicht mehr, ich hasse YouTube, ich höre auf zu. Geil, ey. Jetzt kommt der Fame und jetzt mache ich da richtig Cash mit. Ja. So, das finde ich einfach eine witzige Sache. Und man hat irgendwie einen zweiten Kanal von ihm gefunden, von früher irgendwie, von ganz, ganz früher. Pass auf. Und da sind so Videos drauf, wie er so versucht, aus dem Auto aus von so Mädels auf der Straße von so 15-Jährigen die Nummern zu klären. Weißt du, so nach dem Motto, er regt sich da so über Kinderpornografie und so, was für eklige Menschen und so und macht dann selber so Videos zum Thema, wo er so versucht, so als, keine Ahnung, Volljähriger so zu sagen, ey, kleines Mädchen, hast du mal Bock, willst du irgendwie bla 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 und so. Und jetzt weiß man auch, wieso er auf diese Seiten kam und wie er in diese Kreise kam, so vielleicht. So, also klar, natürlich ist es immer so, wenn jemand quasi Aufmerksamkeit generiert, sind die egal wie gut der Case, sag ich mal, ist, für den er das macht, sind natürlich schnell Leute da, die dann sagen, okay, ich check mal, ob der nicht irgendeinen Dreck am Stecken hat. Und natürlich stülpt man sich auf sowas drauf. Aber ich fand es ganz witzig und dachte, ich liefere das nochmal nach, weil ich das irgendwie lustige Entwicklung fand.
Super spannend. Ich finde, was wir vielleicht beim nächsten Mal bequatschen könnten, wäre das Thema
Abtreibung.
Nee, ehrlich, jetzt mal wieder ernst, weg von den ernsten Themen.
Okay.
Und wir hatten heute auch wieder das ernste Thema.
Hey, heute war doch...
der erste
heute Part war doch
ziemlich ernst.
Welcher?
Der True Fruits Part.
Ach, komm.
Nee, aber worauf ich hinaus will, ist das Thema Recht auf Vergebung quasi im Zeitalter des Nichtvergessens. Mhm. Das fand ich spannend,
ja.
Weil, ne, du sagst es jetzt, der Typ hat vor ein paar Jahren irgendeinen Scheiß gemacht und jetzt hat er sein Denken geändert. Verdient er es jetzt da quasi zu sagen, hey, Schnee von gestern, zählt nur, was heute ist.
Ja.
Weil ich meine,
ist ja genauso, wie wenn man irgendwann diesen Podcast hier hört und wir irgendwie jetzt mal irgendwann, weiß nicht, wir haben uns ja schon mal ein bisschen manchmal kritisch über Schulsachen geäußert und so weiter und so fort. Und irgendwann in 10 Jahren ist das Schulsystem komplett anders und wir oder ich erzähle jetzt hier irgendwelche tollen Sachen, wie ich mir Schule vorstelle. Und das ist halt irgendwie dann in den 10 Jahren vollkommen verpönt und die Leute denken sich, hä, was hat der denn damals gesagt? Ist der doof? Hä,
der kann niemals Schulpräsident werden. Upsi, sorry.
Genau. Ja, das, ja.
Deswegen, das so finde ich spannend. Richtung, ne? Ich glaube, das wird nochmal echt nochmal ein Thema. Weil es halt einfach jetzt die Zeit kommt, wo man einfach Sachen auf Ewigkeit in diesem Internet hat.
Und vor allem auch freiwillig, manche Vollidioten.
Ja.
Wie wir.
Naja, ich finde das mal spannend, da hätte ich Bock drüber zu reden.
Finde ich auch spannend.
Guti, machen
wir einen Cut. Kommen wir zu den Musikwünschen.
Ach, verdammt.
Du hast mich nicht. So, und ich habe natürlich mich sehr gut vorbereitet auf diese Folge und natürlich schon 2 Tracks ausgewählt.
Ich fange an, Lost.
Ich hasse dich.
Von Dermot Kennedy. Los.
Dermot Kennedy, war das, wo ihr auf dem Konzert wart?
Ja, der hat neues Lied rausgebracht.
Der immer noch klingt wie irgendwie.
Wie irgendwie
ein Hand.
Und Come Along von Cosmo Sheldrake.
Entschuldigung, könnt ihr Willi auch nicht hören? Er redet nicht ins Mikrofon, was?
Ich habe 2 Lieder, habe ich reingebracht.
Und zwar?
Habe ich doch gerade gesagt.
Lost hast du gesagt.
Lost und das andere Lied heißt Come Along von Cosmo Sheldrake.
Das klingt so Random Name Generator.
Was denn? Funktioniert.
Wie heißt der? Cosmo Sheldrake?
Ja.
Ich möchte gerne irgendwas, irgendwas mit Space, also Kosmos, und dann möchte ich irgendwie, ich mag Schildkröten, Shell, und dann ich mag Drachen, Drake, Cosmo,
genau
Shell, so. Drake.
Ja, genau.
Geil, ey. Ich bin ab jetzt Banane, Pflaume, Mango. Keine Ahnung. Jedenfalls, meine Lieder. Naja, war nicht so gut, ne? Scheiße.
Nee.
Naja.
Egal.
Nicht so gut aufgesammelt. meine Lieder sind einmal von SDP und Bela B. Schöner Reim. Bela B. zurzeit irgendwie wieder groß raus. Ich glaube, es ist wieder eine Ärzte-Tour gerade auch so, ne? Und kommt vielleicht sogar ein neues Album und so. Bela B. weiß der Drummer von den Ärzten, der stehende Drummer. Total cooler Typ. Sehr cooler Typ. Tatsächlich cooler Typ.
Ja, cool.
Und die haben ein Lied zusammen gemacht und das heißt Das Lied. Und das finde ich sehr. Also manchmal dachte ich mir so, ihr sprecht irgendwie so offenkundige Sachen an. Es geht quasi darum, so, das ist das Lied und die sagen die ganze Zeit nur Sachen, wie so. Das ist voll unnötig, was wir hier sagen. Ist eigentlich voll egal, was wir hier sagen, weil die Leute hören eh nur auf die Melodie, die in den Kopf geht. Das ist ein Ohrwurm, aber also quasi in dem Lied so ein bisschen Kritik an generischen Texten und Liedern und Aussage.
Ist auch nichts Neues, ne?
Genau, wo man erstmal so denkt, oh, ist irgendwie ein bisschen wack. Aber dann dachte ich so, irgendwie funktioniert's. Also irgendwie ist es ein witziger Ohrwurm, irgendwie ist es ganz gut gemacht und es ist einfach ein ganz, ganz cooler Track, finde ich. Deswegen ist das Lied von SDP und Bela B. Und dann noch High Hopes von
Panic at the Disco.
Nice.
Ja, klar. Uralt, aber können wir draufpacken.
Uralt 2018, Bro.
Ja, sag ich ja, uralt 2019. Nee, ist cool, ich mag das Lied.
Ja, ist okay. Gutes Album auch, kann man sich anhören.
Wir haben gleich 1,5 Stunden, müssen vorher Cut machen, damit's
damit der anonyme Hörer P sich nicht beschwert.
Und alle anderen, die sich beschwert haben.
Niemand beschwert sich.
Niemand beschwert sich.
Wir haben euch lieb. Haben wir? Ich weiß nicht, ich wollte irgendwas Nettes sagen.
Weiß ich nicht, kommt
okay,
darauf an,
wer es hört. Je nachdem.
Nicht jeder.
Nö. Macht's gut, genießt das Wetter. Und ich habe diese Folge nicht gejammert über meine UPP, die nächste Woche stattfindet. Bin ich gut?
Jetzt hast du es doch gemacht am Ende.
Ich habe nicht gejammert.
Naja, indirekt schon.
Tschüss.
Tschüss.